herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, liebe herzlich Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von den besten Bits der 80ern und 90ern mit dem lieben Basti. Hallo.
Hallo, hallo Ramon. Und natürlich mit dem lieben Ramon.
Ich bin der Ramon,
dem,
hallo.
Dem Let's Ray hier. Er ist ja irgendwo hier. Er ist irgendwo hier.
Willkommen zu unserem Daddle-Podcast, wo es über um Videospiele geht. Ja, Basti, wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt sind wir wieder alleine nach der letzten Folge, wo wir gemeinsam mit Motte hier Stunden über sinniert haben über Videospiele. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Was macht man denn jetzt?
Ich würde ja bald sagen, es fühlt sich ungewohnt an, aber es ist ja eigentlich auch Quatsch, weil der Großteil unserer Folgen, da sind wir ja alleine gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr schöne Folge.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Vor zwei Wochen.
Ja.
Also für alle jetzt vielleicht, die diese Folge nicht gesehen oder gehört haben, uns gibt's übrigens auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Audible und auch auf dem Kanal von dem Let's Ray, vom Ramon, auf dem YouTube-Kanal, in Videoform.
Jawohl.
Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ach ja, wer vergessen hat oder noch nicht zugekommen ist, diese Folge zu sehen, der sollte sich die unbedingt angucken.
Ja, auf jeden Fall nachholen. Das war wirklich richtig, richtig cool. Wir haben nicht nur Motte besser kennengelernt, sondern haben auch wirklich, sag ich mal, so Videospielgeschichte technisch so ziemlich alles um, oder, na, nicht alles, aber sehr, sehr viel umrissen, was es so in der Vergangenheit bis heute gegeben hat. Obwohl schon der Fokus mehr in der Vergangenheit lag, muss man sagen. Aber Motte ist ja auch ein Retro-Liebhaber. Demnach ist ja auch völlig klar, dass es da mehr um Videospiele aus der Vergangenheit ging und wo die Ursprünge der Leidenschaften waren.
Und ich sag mal so, da ich ja in dieser Zeit auch groß geworden bin, ähnlich wie der Motte, und du ja jetzt, auch wenn du noch ein bisschen jünger bist, ja, dieses Thema auch sehr gerne aufgreifst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Hat das tatsächlich auch alles sehr gut miteinander harmoniert, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen das auf jeden Fall in Zukunft öfter machen. Also jetzt nicht in jeder Folge ein Gast, so nicht, aber wir werden auf jeden Fall uns das vorbehalten, in Zukunft auch öfter mal Gäste mit dabei zu haben, weil das macht uns Spaß. Ich denke, euch macht es auch Spaß. Und ja, Thema Videospiele, es ist jede neue Perspektive, die wir mit einem Gast dazu bekommen, ist cool und wir lernen ja auch jedes Mal was Neues mit dazu.
Genau. Ja, und was haben wir uns heute überlegt? Also erstmal, komm, weißt du was, wir fangen ganz von vorne an. Wie geht's dir, Ramon? Wie war deine Woche?
Boah, also mir geht's an sich ganz gut. Bei mir fängt nächste Woche mein neues Semester an im Studium, was bedeutet, dass ich wieder ein bisschen mehr zu tun habe. Ist auf der einen Seite natürlich so, Studium, wieder viel Zeug, was mir nicht so viel Spaß macht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz glücklich, weil ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Thema Freizeit. Ich habe irgendwie ein komisches Verhältnis zur freier Zeit. Es ist nämlich so, ich habe jetzt quasi den kompletten September über frei gehabt. Und ich kann so 2 bis 3 Wochen davon echt genießen, wertschätzen und auch was mit meiner Zeit anfangen. Aber sobald ich länger als 3 Wochen am Stück Zeit habe oder frei habe, wo ich keine, sag ich mal, Aufgabe habe, die ich erfüllen muss auf irgendeine Art und Weise, fange ich an, in so einen gewissen Trott abzurutschen. Also ich fange wirklich an, dann faul zu werden, mit meiner Zeit nicht mehr gut umzugehen und irgendwie die Freizeit dementsprechend auch nicht mehr so richtig zu wertschätzen. Demnach bin ich ganz froh, dass jetzt langsam wieder so ein bisschen Schwung in mein Leben kommt und ich wieder eine Aufgabe habe, die ich erfüllen muss, weil ich irgendwie nicht die Disziplin habe, dauerhaft frei haben zu können. Deswegen wäre auch so ein Ding, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich auf jeden Fall weiter arbeiten, weil ich nicht mit freier Zeit gut umgehen kann, so.
Das würde ich wahrscheinlich ganz genauso machen wie du und kann das demnach auch sehr gut verstehen.
Ich weiß nicht, ob
du so handeln würdest.
Ob das vielen so geht oder ob es wirklich Leute gibt, die sagen, ey, ich kann theoretisch ein Jahr lang freie Zeit haben, komplett zur freien Verfügung und würde komplett sinnvoll damit umgehen. Weiß ich nicht.
Wie es bei mir ist, was ja auch gefragt, wie das bei mir ist.
Ja.
Also, das ist bei mir ein schwieriges Thema, weil. Also da muss ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja hauptberuflich im Gartenlandschaftsbau tätig. Für alle, die es nicht vielleicht noch nicht wissen. Und ja, da gibt's natürlich im Winter eine Zeit, wo wir kaum was machen können. Wir machen zwar auch Winterdienst, aber wer weiß, wie die Winter mittlerweile aussehen, der wird auch wissen, dass es da eigentlich nicht viel zu streuen oder nicht viel Schnee zu schieben gab, so die letzten Jahre.
Ja.
Da muss man mal abwarten, ob das dieses Jahr vielleicht anders ist. Man kann es halt vorher nicht wissen. Aber grundsätzlich ist das bei uns eine Zeit, wo wir auch circa 4 Monate zu Hause sind.
Mhm.
Ne? Wenn jetzt gar nichts kommt an Winterdienst.
Aber du bist ja auch DJ.
Ja.
Und das ist ja, denke ich, dann so das Ding, du hast da ja dann trotzdem eine Aufgabe.
Ja, klar. Das ja, auch wenn das nur nebenberuflich ist. Und ich habe auch zusätzlich noch einen Nebenjob,
und
den ich
du streamst.
Den ich im Winter ausüben kann.
Und streamen tust du ja auch. Weil das ist nämlich so das Ding, gerade jetzt diese Woche, in der wir jetzt auch die Aufnahme machen, die war so diese Trott-Faulheitswoche für mich, weil die ist jetzt quasi, das ist jetzt die 4. Woche meiner freien Zeit, wo ich dann halt anfange, irgendwie nach 3 Wochen, wie gesagt, in dieses Loch zu rutschen, wo ich meine Zeit nicht mehr sinnvoll gestalte. Das Einzige, was mich halt, sag ich mal, so ein bisschen oben gehalten hat und meine Zeit hat sinnvoll nutzen lassen, war das Streamen tatsächlich, weil das eben auch eine Aufgabe ist, die ich mir auferlegt habe, in Anführungszeichen, natürlich aus freiem Willen heraus, aber eine Aufgabe, die ich erfüllen will und an die konnte ich dann auch, an der konnte ich festhalten, aber alles drumherum ist halt echt irgendwann so hinten runtergefallen, weil das keine klaren Ziele, Aufgaben für mich waren. So.
Und ich wollte gerade schon argumentieren oder fragen, warum du argumentierst, ich hätte ja meine Streams, hast du ja auch, ne?
Ja, eben, genau.
Ne? Warum der Trott, wenn du ja auch Streams hast?
Ja, der Trott ist nur um die Streams herum entstanden. So, ist der Trott ja auch nicht da, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, weil das sind so klare Aufgaben, aber normalerweise, wenn ich in meinem Semester mittendrin bin, ist die ganze Zeit um die Streams herum ja auch gefüllt mit irgendwelchen Aufgaben. Und die fallen jetzt natürlich in den Semesterferien im September komplett weg. Und wie gesagt, die ersten 2-3 Wochen war echt cool. Ich habe die Zeit gut nutzen können, aber dann irgendwann fehlt die Motivation, dauerhaft diese freien Stellen wieder mit neuen Aufgaben zu füllen, Eigeninitiativ, wenn es keine, sag ich mal, festen Sachen sind. Deswegen Routinen sind in meinen Augen ja was Gutes, aber man muss natürlich, kann man jetzt innerhalb von 4 Wochen, kann ich jetzt nicht eine neue Routine aufstellen, dann geht's Studium wieder los, dann muss ich wieder alles umschmeißen.
Das Wichtigste,
so quasi.
Das Wichtigste ist ja im Endeffekt für dich dann auch, dass du den Arsch dann wieder hochkriegst für das Studium.
Ja, das klappt in aller Regel tatsächlich. Okay. Aber es war auch früher, als ich, sag ich mal, in meiner 40-Stunden-Woche gearbeitet habe, ich habe mir niemals länger als 2,5 Wochen Urlaub genommen. Weil ich einfach wusste, sobald ich länger als die Zeit mir Urlaub nehme, ist es eh für den Arsch. Und dann nehme ich lieber an einer anderen Stelle nochmal Urlaub und verschwende quasi die Zeit nicht, nur weil ich sie dann irgendwann nicht mehr sinnvoll nutzen kann.
Ja.
So. Ja. Aber deswegen geht's mir quasi gut. Ich bin gerade nur so ein bisschen in diesem Faulheitstrott drin. Aber nächste Woche geht's Studium wieder los und dann kann ich darüber wieder lamentieren. Und dann ist auch wieder alles so wie vorher.
Nee, ich muss ja mal gucken.
Und bei dir?
Wir müssen gucken, wie das bei mir wird, wenn ich dann mal halt wieder so weit bin, dass ich halt in so einen Trott fallen könnte. Ja. Rein theoretisch, wenn ich länger mal zu Hause bin.
Aber ist dir das denn schon passiert?
Das Problem ist, letztes Jahr hatte ich mir ja einen Fuß gebrochen, für alle, die es nicht wissen.
Ja, ja.
Habe ich ja mir mein Sprunggelenk gebrochen auf der Arbeit und war dann ab November sowieso außer Gefecht. Da war ich fast ein halbes Jahr zu Hause tatsächlich. Mhm. Also nicht durch die Verletzung, sondern weil dann ja an diese Verletzung gleich die Winterzeit bei uns angeknüpft hat.
Ja, ja.
Also war ich halt irgendwie fast sechs Monate zu Hause. War schon eine schwierige Zeit, weil auch in der Zeit, wo die Verletzung halt noch akut war, ich halt nichts machen konnte. Ich lag den ganzen Tag auf dem Sofa und habe Netflix, Disney Plus und Co. geguckt.
Ja.
Das war für eine gewisse Zeit lang, ging das.
Ja.
Aber irgendwann musst du dann, da habe ich dann halt irgendwann, auch wenn ich es wahrscheinlich eigentlich noch nicht hätte dürfen, mich zu bewegen, hier hoch an den Rechner, zumindest mal eine Stunde irgendwie anderes Entertainment mir zu geben. So.
Ja, ja, klar.
Ja, ja, aber ja, ich sitze ja noch hier, ich bin ja gut durchgekommen, also ist alles gut.
Ja, vor allem, man muss auch mal festhalten, das ist natürlich auch so wieder eine extrem privilegierte Aussage, so von meiner Seite, so nicht mehr als 3 Wochen frei, ansonsten kommt der Trott. Das ist natürlich eine brutal privilegierte Aussage, weil viele Menschen würden sich das natürlich wünschen. Und ich jammer quasi darüber, ich habe zu lang frei. aber ja, so ist es halt.
Ja.
Deswegen, also ich bin großer Fan davon, Aufgaben zu haben. So keine Aufgaben zu haben im Leben, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich brauche immer irgendwie einen Sinn auf etwas, was ich hinarbeiten kann. Und wenn es auch was ist, was vielleicht nicht so Spaß macht, aber irgendwas, woran man arbeiten kann.
Deswegen ist es ja auch gut, dass wir Twitch als diese Nebentätigkeit haben. Auch wenn es ja Hobby ist. Es ist ja ein Hobby. Ja,
aber absolut, es gibt einem einfach einen Sinn. Also für mich ist das Streamen einfach hat eine sehr, sehr große Sinnhaftigkeit. Und das, ja, ist einfach richtig schön.
Ja. Würde ich auch nicht missen wollen, tatsächlich.
Nee, auf Twitch,
also die Kommunikation oder die Interaktion mit meinem Chat, das ist halt die Kernfunktion von Twitch, also dieses Aufbauen der Community, das ist das, was dich als Streamer halt auch weiter am Ball bleiben lässt, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden
Fall.
Weil
ich glaube, ich würde es nicht machen, gäbe es den Chat nicht.
Ja, klar, es ist dann am Ende, wenn das nicht gegeben wäre, dass Interaktion stattfinden kann, wäre es irgendwo ein bisschen witzlos.
Ja.
Das stimmt schon, ja.
Richtig.
Das stimmt schon. Obwohl natürlich auch so Videos aufnehmen auch cool ist. Also ich nehme ja zum Beispiel jetzt hier das God of War, was jetzt im November kommen wird. Das wird zum Beispiel ein Spiel sein, das ich offline aufnehmen werde, das ich jetzt nicht im Stream spiele, aber trotzdem ein Let's Play draus machen werde. Aber es ist quasi trotzdem mit dem Hintergedanke, das zu kommunizieren, was ich sehe. Nur eben nicht in der direkten Interaktion zu sein.
Warum machst du das? Weil du wahrscheinlich, vielleicht vermute ich richtig. Du willst richtig in das Spiel eintauchen.
So sieht's aus. Ja.
Ich kann könnte ich sehr einfach, gut verstehen.
Ich könnte einfach gerade bei God of War, ist es halt so, zumindest war es im ersten Teil, also im Teil von 2018, war es halt so, da hast du konsequent Storytelling gehabt. Das heißt, nicht nur in den Cutscenes, obwohl es ja keine richtigen Cutscenes gibt, aber in den Zwischensequenzen, als auch wenn du durch die Welt läufst, die sind ja ständig am Kommunizieren miteinander, also die ganzen Charaktere, die da aktiv sind. Und ich wüsste gar nicht, wann ich da mal irgendwie auch mit Leuten sprechen sollte nebenher, ohne dabei den Faden zu verlieren bei dem, was im Spiel passiert. Weil dir dauerhaft was erzählt wird. Und ich schätze mal, der nächste Teil wird auch so aufgestellt sein.
Klar.
Und da ist der komplette Fokus muss auf dem Spiel liegen, weil es einfach auch so geil ist.
Storytelling ist da halt das A und O.
Ja,
bei solchen Spielen. Ja. Also.
Ja. Und deswegen dann nur so halbherzig ab und an mal irgendwie in Chat gucken und vielleicht mal und Nachrichten womöglich sogar wegignorieren, weil keine Zeit ist, finde ich auch doof. Und deswegen lieber das dann offline spielen, aber dann im vollen Fokus richtig genießen. Also ich freue mich da eben mega drauf. Wenn das nicht Spiel des Jahres wird, weiß ich auch nicht, obwohl es sehr große Konkurrenz hat, muss man schon sagen.
Aber ich vermute das auch, dass es Spiel des Jahres wird tatsächlich.
Ja, es müsste schon einiges passieren, dass das von jemand an. Ich meine, klar, es gab krasse Titel dieses Jahr. Da werden wir auch noch irgendwann, Ende des Jahres, werden wir auch mal noch eine Folge machen, wo wir unsere Spiele des Jahres mal nennen.
Bin ich auf jeden Fall.
Da freue ich mich schon drauf. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen.
Ja, ich wollte noch kurz erzählen, ich hab ja auch was gemacht die letzten zwei Wochen.
Wie? Du hast was gemacht?
Hä? Ich habe Cult of the Lamb durchgespielt.
Hattest du doch beim letzten Mal schon, bei der letzten Aufnahme beim Motte, hast du doch schon erzählt, ich habe den letzten Boss gelegt, ich kann mich noch erinnern, wie wir GG gesagt haben.
Den habe ich ja jetzt die Woche erst erledigt, den letzten Boss. Weil, und da komme ich gleich zu, weil ich danach nämlich noch ein anderes Spiel gespielt habe.
Okay. Dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Dann
hör dir unsere letzte Podcast-Folge nochmal genau an, mein Lieber.
Ich meine das echt in Erinnerung zu haben, dass du gesagt hast, so, ich habe den letzten Boss gelegt und dann haben wir beide gesagt, GG.
Nee,
also
den dritten Boss.
Genau,
den dritten Boss.
Den dritten Boss.
Hatte ich da gelegt.
Mhm. Ja, okay, alles klar. Ja, also, du hast weil damit wollte ich eigentlich direkt jetzt auch einsteigen.
Ja,
wollen wir heute... Ja.
Sorry. Ich wollte ja noch ich habe mir doch was gekauft hier.
Ach so. Dann hast du Cult of the Lamb jetzt ein bisschen zu früh
angesprochen. Ja, eigentlich schon, aber wir wollten ja, also du hast ja erstmal erzählt, wie deine Woche war und dann wollte ich ja jetzt auch erzählen, was ich mir so gegönnt habe.
Ja, mach ruhig. Ich habe nur gedacht, wenn du jetzt von Cult of the Lamb anfängst, dass wir dann jetzt in das Thema einsteigen.
Dann wird's halt heute ein bisschen weird durcheinander.
Okay, ja, so Basti, dann also,
hau mal raus. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Es kann sein, dass ich die Cajon letzte Folge schon im Hintergrund stehen hatte. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Das kann sein. Ich glaube, du hast sie erwähnt, ja.
Ja, ich habe auch mir auf jeden Fall, ich kann die auch mal hochheben. Also zu diesen Stäben komme ich gleich noch.
Also für liebe Podcast-Zuhörer, Basti hebt gerade seine Cajon hoch. Er zeigt sie gerade in die Kamera.
Ich habe mir mein erstes eigenes Instrument gekauft. Mhm. Und das ist eine Cajon. Und das ist, für alle, die sowas nicht kennen, das ist im Prinzip ein Percussion-Instrument, womit du Snares und Kicks machen kannst. Also es ist im Prinzip so ein Percussion-Instrument mit einer Kick. Snare, Kick und es gibt auch welche, wo du noch eine Hi-Hat dran hast, das hat die jetzt nicht, weil das ein Einsteigermodell ist. Und das habe ich habe mir die gekauft also erstmal, weil ich halt auch ein paar Freunde habe, mit denen ich ganz gerne mal was machen würde. So, wenn man mal irgendwo ist, so akustisch ein bisschen was rumtrellern oder so. Und durch meine Musikstreams, ich habe so ein digitales Drumpad, du weißt das ja, Ramon. Mhm. Ne? Und da habe ich auch mal sehr gerne drauf rumgekloppt, sage ich mal so. Mhm. Und habe dadurch halt gemerkt, dass mir das irgendwie im Blut liegt. Deswegen wollte ich das auch mal mit einem richtigen Instrument versuchen. Ich wollte mir jetzt aber kein digitales Drumset kaufen. Oder sogar ein analoges Drumset. Weil das ist mal richtig viel Geld. Mhm. Ich will erstmal gucken, ob mir das liegt. Und das kann man mit so einer Cajon sehr gut herausfinden. Und ja, es liegt mir. Und mittlerweile habe ich auch angefangen, die in Streams einzubinden. In meine DJ-Streams. Habe mir dann neulich noch, die habe ich aber noch nicht benutzt im On-Stream, so Stäbe gekauft. Das sind so.
Sind die elastisch?
Ja, das sind Borstenstäbe, okay. Sind das.
Mhm, okay.
So Plastikborsten. Und die geben der Cajon, wenn du damit arbeitest, nochmal ein bisschen Abrundung. Also kannst halt deine Hand benutzen, kannst halt die Stäbe benutzen, kannst halt nochmal andere Sounds machen, halt einfach. Mhm. Habe ich auch schon ausprobiert. Klingt echt cool. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten euch einfach mal einen kurzen Ausschnitt aus einem meiner letzten Streams einblenden, wo ich auf dieser Cajon spiele. Dürfen wir aber copyright-technisch nur maximal 15 Sekunden, also nehmt uns das nicht übel, aber wir würden das jetzt mal einblenden. Ja, wollte ich einfach nur mal erwähnen, dass ich da jetzt auch musikalisch erst zum einen aufgerüstet habe bei mir im Stream und ich mich auch selber weiterentwickeln möchte. Ne? Ich meine, man sieht es ja bei dir im Hintergrund auch, du hast ja auch zwei Gitarren. Genau.
Ja.
Und ich will auch mehr machen. Ich will mehr, was Musik angeht, möchte ich eigentlich mehr machen. Ja, neben dem Hobby der Videospiele. Ja.
Ja, also ich finde so eine Cajon mega cool. Ich habe mir das früher auch mal überlegt. Also früher, als ich noch in der Realschule war, da habe ich ja angefangen, auch Gitarre zu lernen, zu üben, mir selber beizubringen. Und war sehr musikbegeistert und habe eben so, ich weiß gar nicht, kennst du die Band Boys Avenue?
Ja. Sagt dir die was? Ja, ich meine ja.
Genau, da war ich nämlich einer der ersten Abonnenten auf YouTube. Die haben ja heute irgendwie 20 Millionen Abonnenten oder so. Ich war so einer der ersten, also bei den ersten paar Videos habe ich quasi die schon entdeckt. Die haben halt auch immer Cajons benutzt. Deswegen fand ich die super cool und wollte mir sowas auch immer mal holen, aber ist nie dazu gekommen. Und ich habe auch irgendwann die Gitarre, sag ich mal, beiseite gelegt, als dann so das Arbeitsleben und so reinkam. Deswegen sind diese Gitarren mehr Zierde, als dass ich sie wirklich regelmäßig benutze. Aber ich finde es generell sehr cool. Ich finde gerade so Akustikgitarre mit Cajon ist einfach so eine richtig schöne Kombi, wo man innerhalb, also mit wenig Aufwand einfach was, eine coole Jam-Session einfach mal machen
kann. Einfach eine coole Atmosphäre erzeugen kann.
Genau, weil man quasi alles hat, was man braucht. Ja. Um, wenn man dann noch irgendwie ein Piano oder sowas hat, so ein E-Piano oder so, dann ist es perfekt abgerundet, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, wenn du mal so Hobby-Musik-Sessions machen möchtest oder so, so im kleinen Stil.
So ein Digital-Piano lässt sich allerdings nicht so leicht schleppen wie eine Cajon oder eine Gitarre.
Ja, das stimmt. Aber theoretisch, ich habe auch ein Keyboard hier. Also ja, habe ich auch. Habe ich mir auch mal zugelegt, weil ich mir das auch mal selber beibringen wollte. Konnte auch ein bisschen was spielen, aber das habe ich dann, ja, noch ein bisschen schneller zur Seite gelegt als die Gitarre, weswegen ich da überhaupt gar nichts mehr kann. Mhm. Ja. Aber Musik ist generell cool. So Instrumente spielen können ist sowas Geiles. Ja. Ich hätte so Bock, irgendwie mal Geige zu lernen. Geige ist so ein geiles Instrument.
Geige, / Violine ist halt aber auch eins der schwersten Instrumente, oder? Das ist genauso wie ein Cello.
Ja, Cello habe ich ja mal 2 Jahre lang gespielt.
Ist das schwer zu spielen?
Es ist auf jeden Fall schwerer als eine Gitarre, auf jeden Fall. Es kommt halt immer drauf an, ab welchem Punkt, was heißt für dich schwierig. Ich würde zum Beispiel sagen, dass du, bevor du erste Ergebnisse auf deine Gitarre erzielen kannst, dass ein weiterer und schwererer oder beschwerlicher Weg ist, als wenn du auf dem Keyboard das erste Mal schöne Ergebnisse erzielen möchtest. Ja. Wenn du aber dann das Instrument meistern möchtest, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Klavier um einiges schwerer ist als die Gitarre. Aber dann ist da auch wieder, wo liegt jetzt die Stufe des Meisterns eines Instruments? Ich glaube, das ist auch ein bisschen subjektiv einfach, wie einfach oder schwer dir das fällt.
Ich versuche halt immer die Gitarre mit der Violine zu vergleichen, vom Schwierigkeitsgrad her, wenn ich solche Gespräche
führe. Du kannst es null vergleichen.
Ist es nicht bei einer Violine, ich meine, ich habe nie eine Violine in der Hand gehabt, ne? Mhm. Aber ist es nicht so, dass du hast ja bei einer Gitarre, hast du ja die Erhöhungen an dem
Die Stege hast du, ja.
Die Bünde. Genau, die Stege hast du. Die hast du ja bei einer Violine nicht.
Nee.
Das ist, und da musst du halt viel wissen über die Violine wahrscheinlich.
Ja, ich sag mal so, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen Gefühlssache. Warum diese Stege jetzt bei der Violine nicht da sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich jetzt Gitarre spiele, gucke ich ja auch nicht hin. Also wenn ich da meine Griffe mache, mache ich die auch quasi intuitiv, ohne hinzugucken. Und ich denke, bei der Violine ist das auch so. Mhm. Aber klar, es ist am Anfang erstmal schwieriger, da reinzukommen. Ich weiß noch, bei meinem Cello habe ich mir früher so Kleber auf das Brett drauf gemacht. Dass ich halt weiß, okay, auf welcher Höhe muss ich meine Finger halten oder drücken, dass ich den entsprechenden Ton rausbekomme.
Okay. Mhm.
Aber ja, ich will darüber jetzt auch nicht mal mutmaßen, weil ich halt wirklich gar keine Ahnung habe. Auch über die Gitarre habe ich keine Ahnung. Es ist alles Laienwissen, das ich mir selber angeeignet habe, das dafür gereicht hat, was ich spielen wollte, aber in keinst, also ich denke, wenn ich jetzt spielen würde und jemand, der wirklich Gitarre spielen kann, mir dabei zusehen würde, würde der die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich einfach alles, was so in den Grundbüchern drinsteht, wie man das denn umsetzen soll, die Akkorde und sowas, ich wahrscheinlich grundlegend alles falsch machen würde, weil man es halt so macht, wie man denkt, wenn man sich selber beibringt ohne Lehrer.
Ja, und das ist bei mir genauso. Ich habe mir das auch grundsätzlich immer, war nie in einer Musikschule oder so, dass ich immer, klar, du hast halt im Fach, Schulfach Musik hast du Blockflöte gespielt damals und sowas. Ne? Solche Instrumente habe ich auch gehabt, was man halt für die Schule gebraucht hat. Aber du, die Cajon ist jetzt für mich das erste eigene Instrument, was ich mir jemals gekauft habe.
Ja.
Für mich. Und ich hätte nie gedacht, das muss ich dazu sagen, dass ich mal so ein Interesse für Drumming in mir. Ich wollte eigentlich immer ein Digitalpiano spielen und Gitarre hatte ich auch immer Interesse dran, fand ich aber irgendwie zu schwierig. Mhm. Aber jetzt irgendwie aufs Drumming oder Percussion gekommen zu sein, überrascht mich selbst. Also da bin ich von mir selbst überrascht, tatsächlich.
Ja, ich denke, wenn du da, sag ich mal, so den Rhythmus inne hast und motiviert bist, den auch noch, sag ich mal, richtig umzusetzen zur Musik dazu. Und ich meine, das machst du durch dein DJ-Dasein ja eh schon, oder bist du da eh schon geübt drin.
Ja.
Ich denke, das ist eine gute Voraussetzung. Und auch so nach Cajon kann man sehr viel mehr rausholen, als man wahrscheinlich erstmal denken würde.
Ja.
Also ich denke, da kannst du, wenn du da jetzt regelmäßig dran bleibst, wenn du dir das Video, was wir jetzt eingeblendet haben, anschaust und wir das in 2 Jahren ein neues Video aufzeichnest, glaube ich, sieht man auch da große Unterschiede, obwohl es für den Laien vielleicht einfach nur eine Box ist, auf die man drauf kloppt, aber da eben sehr viel mehr dahinter steckt.
Ja, das Video, was ihr gesehen habt, liebe Zuhörer, oder gehört habt, liebe Zuhörer und die Zuschauer es gesehen haben, um das nochmal zu sagen, das ist halt, da habe ich halt einen Playalong auf einen offiziell releaseden Lied gemacht. Und deswegen mussten wir diese Aufnahme auf 15 Sekunden begrenzen, halt einfach. Ja. Ne? Ja. Aber gut, ne, das wollte ich nur kurz erzählen.
Aha.
Und ja, Cult of the Lamb hatte ich ja schon angeschnitten. Ich ja, hab's dann durchgespielt.
Würde ich jetzt kurz, bevor du jetzt noch weiter ausführst, einmal den Übergang machen zu unserem Hauptthema quasi heute. Weil wir haben heute kein richtiges Hauptthema in dem Sinn, sondern haben gedacht, ey, weil wir einiges an Videospielen gespielt haben jetzt in den letzten zwei Wochen oder vielleicht noch nicht erwähnt haben, dass wir heute einfach mal so ein kleines abwechselnd machen und uns ein bisschen mit unseren Videospielen pitchen und uns mal davon erzählen, was wir geschafft haben, was wir vielleicht noch vorhaben zu spielen oder wo wir aktuell dran sind. Da haben wir nämlich einiges heute mitgebracht. So, und jetzt in diesem Sinne, Basti, kannst du gerne Cult of the Lamb
ausführen. Ja, genau. Also wie gesagt, ja, Cult of the Lamb hatte ich ja eigentlich jetzt, das war eigentlich, da war ich eigentlich fertig mit. Ich habe es durchgespielt. Mhm. Der Endboss ist tatsächlich nicht der vierte Boss, sondern es gibt dann halt noch einen, nämlich der, der dich auf diese Welt geholt hat, damit du den Kult halt aufbaust. Mhm. Den musst du am Ende auch noch besiegen. Mhm. Und das ist ein sehr emotional mitnehmendes Ende. Okay. Weil du halt die Wahl aber, hast. Aber
vielleicht nicht so arg spoilern. Ich möchte es ja auch noch spielen.
Okay, dann lass ich das.
Ausführen, warum es emotional ist, ohne genau zu sagen, warum es emotional ist.
Das ist schwierig. Das ist schwierig. Sagen wir mal so. Also, ganz grob mit einem Satz erklärt, musst du dich halt entscheiden.
Okay, musst eine Entscheidung treffen.
Du musst eine Entscheidung treffen.
Okay.
Ne? Das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen Spoiler.
Ach, nee, du. Ich finde, man kann schon einige Dinge so umreißen oder von Dingen erzählen. Die bleiben dann vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn dann der Moment da ist, wo die Entscheidung getroffen wird, dann erinnere ich mich, das hat Basti gemeint mit der Entscheidung treffen, mit der emotionalen. Aber das ist ja in dem Sinne kein Spoiler, wenn du mir jetzt nicht sagst, du musst dich zwischen dem und dem entscheiden. So. Ja. Also ich finde, das geht noch an so Spoiler auf jeden Fall vorbei. Es ist ja nur eine Andeutung.
Ja.
Das finde ich ist völlig okay.
Aber gut, dass du es erwähnt hast, weil sonst hätte ich jetzt einfach alles rausgehauen.
Ja, ich habe schon gemerkt, dass es in so eine Richtung geht.
Ja.
Ja, nee, aber cool. Und was ist dein Schlussfazit? Ist es du hast es am Anfang sehr hoch gelobt. Ist es zum Ende hin, bleibt deine Meinung über das Spiel dieselbe oder würdest du es jetzt, wo du es durch hast, sagen, es hatte hinten raus vielleicht so ein paar Schwächen oder so?
Schwächen kann ich immer sehr schlecht erkennen tatsächlich. Weil
ja, es geht ja um dein Empfinden. Du musst ja nicht hier faktisch sagen, was schlecht war.
Nee, also guck mal, ich hatte, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal Need for Speed Undercover erwähnt, was in den Medien ja so schlecht bewertet wurde und ich es aber eigentlich echt gut fand.
Ja.
Deswegen, also das ist das, was ich damit sagen wollte. Ein Spiel kann in der Bewertung in Online-Zeitschriften oder Zeitschriften meinetwegen, wenn es 20% kriegt oder keine Ahnung, eine Note von 5, kann es mir trotzdem Spaß machen.
Ja, schon, aber das meine ich ja. Ich frage ja nach deiner Meinung, wie du das Spiel siehst. Ja. Also,
Also meine Meinung oder mein Eindruck des Spiels wurde im Laufe des Spiels halt nicht getrübt. Also ich finde es ist ein echt tolles Spiel und das sage ich auch weiterhin.
Okay, ja, cool.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich könnte mir, glaube ich, vorstellen, das sogar nochmal zu spielen on Stream.
Oh, okay. Ja. Hat's denn Wiederspielwert? Oder ist es dann
quasi einfach nur dasselbe? Ja, weil du hast halt grundsätzlich, stehst hier sowieso vor der Entscheidung, bist du ein guter Kultführer oder ein böser Kultführer zu deinen Anhängern?
Okay. Aber kann man das Spiel denn durchspielen, wenn man ein böser Kultführer ist? Also wenn man seine Anhänger ständig quasi verliert und opfert und was auch immer?
Ja.
Okay. Es ist ja ein Roguelike, gell?
Mhm.
Jetzt würde ich da direkt mal ein bisschen die Brücke schlagen zu einem Spiel, das ich ja selber auch gespielt habe.
Oh ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, und zwar frag dich jetzt erstmal nach deiner Meinung, wenn du jetzt gegenüberstellst Cult of the Lamb und Dead Cells.
Ja.
Was ist da für dich das bessere Roguelite? Oder Roguelike? Kann man es überhaupt vergleichen in deinen Augen?
ich glaube, du kannst es halt nicht vergleichen. Weil schon alleine, weil du bei Cult of the Lamb hast du halt auch noch einen organisatorischen Aspekt im Game. Ja. Mhm. Das hast du bei Dead Cells nicht. Bei Dead Cells geht es darum, einfach nur besser zu werden, Items zu sammeln und im Endeffekt bessere Waffen zu kriegen, damit du dann weiterkommst.
Ja.
Oder beziehungsweise, ja, bessere Waffen, ja, genau. Oder halt Upgrades in Form von Magie und sowas. Also du kannst ja auch.
Oder mehr Heiltränke und
genau,
so Zeug.
Ja. Genau. Mehr Lebenspunkte, also mehr. Nach Lebenspunkten geht's da ja nicht, aber du hast ja, doch, natürlich geht's nach Lebenspunkten, aber du hast ja die Möglichkeit, deine Lebensfiole zu erweitern, zum Beispiel.
Genau, deine Heiltränke, sowas, dass du mehr hast halt. Ja.
Ja.
Ja, das ist nämlich für mich, ich habe mir ja schon gedacht, dass du jetzt so antworten würdest, weil ich habe ja jetzt Dead Cells auch mal nicht nur angespielt, sondern schon ein bisschen intensiver gespielt. Also ich habe jetzt bestimmt schon 7-8 Stunden oder so, habe ich jetzt bestimmt schon mal reingespielt in Dead Cells. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, bin so ein bisschen geteilter Meinung, wie ich Dead Cells finde. Ich habe jetzt Roguelikes mir schon ein paar angeschaut. Zum einen mein allseits geliebtes Slay the Spire, dieses Kartenspiel Roguelike, das ich über alles liebe. Und ich habe ja mittlerweile sogar die Platin-Trophäe in Slay the Spire, also wirklich alles gemacht, was man machen kann. Spielzeit, ich glaube 190 Stunden sind es jetzt am Ende, also richtig, richtig krass. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch auch gespielt habe, ist ja Moonlighter. Mhm. Moonlighter ist ja ähnlich wie Cult of the Lamb, also auch quasi, du hast neben dein Dungeon Clearing, hast du eben auch deinen Laden, den du führen musst, so wie du bei Cult of the Lamb deinen Kult führen musst.
Genau.
So, und bei Dead Cells ist es so ein bisschen wie bei Returnal. Du stirbst und fängst von vorne an in der ersten Stage und musst dann wieder von Stage 1 zu Stage 2 zu Stage immer so weiter. Und ich muss sagen, ich habe jetzt bei Dead Cells, ja wie gesagt, 8, 9, 10 Stunden irgendwie reingespielt und ich habe nicht die krasse Motivation, wie ich sie zum Beispiel bei einem Slay the Spire oder bei einem Moonlighter hatte, da immer wieder von vorne anzufangen, weil es einfach ein bisschen frustrierend ist, wenn du dann, keine Ahnung, auf Stage 3 wieder stirbst und dann wieder anfängst und dann dreimal hintereinander bei Stage 3 stirbst, weil du vielleicht einfach nicht die Waffen bekommst, die du gerne hättest oder nicht so viele Upgrades findest, wie du gerne hättest, weil das ja auch alles zufallsgenerierte Level sind. Und du halt einfach nicht das bekommst, was du vielleicht bräuchtest, weil manchmal findest du auch so legendäre Waffen, die brutal stark sind. Manchmal findest du sie halt nicht. Mit so legendären Waffen kommst du natürlich viel weiter als mit so Stufe 3 Waffen. Und da muss ich sagen, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, der Cells nervt mich, aber ich bin wirklich nicht so motiviert, dass ich sage, okay, ich habe jetzt noch Bock, eine dritte Runde anzufangen, wenn ich zweimal gestorben bin. Und dann mache ich das Spiel aus und gucke mir das vielleicht in 3-4 Tagen dann nochmal an.
Ist bei mir tatsächlich anders. Also erstmal muss ich sagen, bei Dead Cells ist ja mein allererstes Roguelike, was ich gespielt habe, überhaupt. Das ist halt, da mit diesem Spiel bin ich an dieses Thema überhaupt rangetreten.
Ja.
Und hab dann auch sehr schnell gesagt, ja, das ist es. Und heute sage ich liebe Roguelike. Also das Genre an sich.
Ja.
Ich kann deine Ansicht aber verstehen. Und ich denke, weil du ja auch sagtest, das sind ja prozedural generierte Level. Und aber auch genau deswegen sind diese Spiele ja so konzipiert.
Ja.
Weil sie durch diese prozedural generierten Level halt den Spielspaß ja so ein bisschen, oder der Langeweile, oder zumindest, lass mich das anders ausführen. Die wollen mit diesen Levels halt die Langeweile, die aufkommen kann, halt wollen sie halt damit entgegenwirken.
Ja, und das passt, das gelingt bei mir nicht so richtig, weil mir einfach neben dem Dungeon-Clopping, wo halt Dead Cells seinen Fokus drauf legt, einfach nicht mehr ist. Deswegen hat mir Moonlighter so gut gefallen, weil du nebenher halt noch deinen Laden führen musstest. Deswegen hat mir Slay the Spire gefallen, weil du eben noch das Kartenspiel als Gameplay hast, was auch noch mal ein bisschen einfach was anderes ist. Und bei Returnal hatte ich ja dasselbe Problem. Das ist einfach, und bei Returnal war es noch viel schlimmer. Also Returnal hatte ich ja irgendwie nach kurzer Zeit wirklich auch keine Lust mehr, das weiter zu grinden, weil einfach der Tod da, dich so extrem nach hinten geworfen hat. Bei Dead Cells bist du recht schnell wieder drin. Du kannst theoretisch innerhalb von 5 Minuten wieder auf Level 4 sein, quasi in deinem Dungeon Circle, wenn du da quasi so ein bisschen durchrennst und so und nebenher so eine Waffe aufsammelst. Also man kann das halt sehr, sehr schnell spielen. Das ist ja nicht das Problem. Aber mir fehlt einfach so ein bisschen die Motivation, weil es halt doch irgendwo immer wieder das Gleiche ist. Und auch wenn sie, wenn das, sag ich mal, prozedural generierte Level sind, ist es halt trotzdem für mich irgendwie, fühlt sich das alles sehr, sehr ähnlich an. Und mal auf eine neue Stage zu kommen, ist dann zwar cool, aber dann musst du halt wieder so viel dafür machen. Wenn du dann wirklich eine Chance haben möchtest auf der neuen Stage, die du dann weiter hinten mal freigeschaltet hast, musst du halt die du davor jetzt schon 10-mal gespielt hast, diese Level, musst du dann halt wirklich intensiv abgrasen, um auch die ganzen Upgrades und so zu bekommen, um auf der späteren Stufe wieder eine Chance zu haben. Und das finde ich einfach so ein bisschen, da habe ich nach 2 Versuchen halt einfach keine Lust mehr. So wird für mich einfach ein bisschen langweilig, weil es sich doch zu sehr wiederholt.
Ja, wie gesagt, ich habe halt zu Dead Cells eine ganz andere Meinung, weil es ist für mich eins der besten Roguelike-Spiele tatsächlich.
Er ist ja, glaube ich, auch allgemein hin ein sehr beliebtes Roguelike. Also es wird oft als Beispiel genommen für ein sehr gutes Roguelike.
Ja.
Ja.
Also ich sag mal so, Cult of the Lamb hat sich natürlich jetzt auch eingereiht in diese Riege, eins der besten zu sein.
Ja. Aber ist halt vom System her, vom Gameplay her,
ganz
was
anders.
Völlig anderes.
Ja, ja, ganz anders.
Ja.
Bei Dead Cells, um jetzt mal meine Meinung wiederzugeben, also für mich, ich spiele es auch heute noch, schmeiße ich es ab und zu ganz gerne an und dann auch tatsächlich auch nicht nur 20 Minuten oder so, nicht nur für einen Run, sondern auch gleich mehrere. Weil für mich hat das Game, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Langeweile bei mir nicht so aufkommt wie bei dir, weil ich weiß das irgendwie zu schätzen, dass das Spiel, also das Spiel ist ja grundsätzlich so konzipiert, dass du es beim ersten Run nicht durchspielen sollst eigentlich.
Ja, ja, klar.
Du sollst dich ja erstmal verbessern, um weiterzukommen.
Ja.
Ich finde aber gut, wie das Spiel mit deinen Emotionen spielt, mit dem Frust, der eigentlich, und das fängt schon am Anfang des Spiels an, wenn du, angenommen, du stirbst, es fängt am Anfang eines Runs an. Du stirbst, du musst einen neuen Run anfangen, du gehst quasi in den ersten Raum, und das ist ja der Raum, wo du dann die Wahl hast, spielst du mit Schild, nimmst du Magie mit, spielst du mit Waffe und nimmst du entweder ein Schild mit oder oder Magie.
Bogen oder sowas.
Fernkampfwaffe. Bogen oder ich weiß gar nicht, ob du Magie, ob es die Auswahl gibt.
Doch, du kannst so Zufallsdinger und dann kannst du so Feuerfackeln oder so einen Eisschlag oder sowas kann man auch bekommen.
Ja, die Zufallsdinger, die sind ja, das ist ja der essentielle Punkt, was ich gerade ansprechen will. Und manchmal sind da halt Waffen bei, die du überhaupt nicht gerne spielst. Und dann denkst du dir schon, Alter, kann ich nochmal neu starten? Willst du dann aber auch nicht, dann machst du, ja, spiel ich erstmal mit der Waffe, ich finde schon was. Ne? Und dann musst, dann musst du dich da wirklich anstrengend teilweise durchprügeln durch die erste oder zweite Stage, bis du dann mal an irgendeine Truhe kommst, wo dann auch eine Waffe drin sein kann, die dir persönlich selber, mit der du sehr gerne spielst.
Ja.
Und da ist ja dann der Wow-Effekt da. Dann hast du, spürst du auf einmal Erleichterung und auf einmal sind dann so Momente, wo du denkst, und jetzt geht's ab, so, ne? Jetzt geht's, jetzt seid ihr alle dran, so, ne? Und das macht das Spiel, in diesen Emotionen spielt dieses Spiel sehr gut, finde ich.
Ja, doch, das, klar, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, vielleicht muss ich es auch noch länger spielen, um, dass es mir besser gefällt, aber ja, irgendwie, mich langweilt es halt recht schnell. Aber heißt nicht, dass ich das Spiel schlecht finde. Es ist nur, dass ich nicht diese Motivation habe, wie ich es bei einem Slay the Spire habe, dass ich sage, okay, und noch ein Run, und noch ein Run, und noch ein Run, und noch ein Run. Oder beim Moonlighter, dass ich sage, okay, jetzt ist der Run fertig, jetzt habe ich ein bisschen Abwechslung, jetzt kann ich wieder was anderes machen. Und bei Dead Cells ist es halt so wie bei Returnal auch, du machst einen Run und du machst sofort wieder einen Run und da fehlt mir so ein bisschen die Motivation.
Das ist ja ein weiterer Unterschied. Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Das ist ja ein weiterer Unterschied, wenn du jetzt mal Moonlighter oder Cult of the Lamb mit Dead Cells vergleichst, weil bei Cult of the Lamb und Moonlighter hast du ja die Möglichkeit, dich aus dem Dungeon selbst, ohne zu sterben, in die Stadt zurückzuporten.
Ja, stimmt, das gibt's auch. Ja.
Das hast du ja bei Dead Cells gar nicht.
Ja.
Das spielst du einfach, bis du tot bist.
Ja, genau. Mhm. Du hast halt immer wieder Checkpoints, wo du dann deine Sachen, die du in dem jeweiligen, in der jeweiligen Stage bekommen hast, wieder einlösen kannst für passive Fähigkeiten oder neue Items oder sonst irgendwas. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil ich wollte jetzt auch mal ein bisschen Positives über Dead Cells verlieren, weil ich jetzt erstmal nur das was ich als negativ empfunden habe, herausgestellt habe, beziehungsweise als negativ in Anführungszeichen.
Du sprichst von den Seelen, ne? Glaube ich,
Was ich jetzt als negativ dort bezeichnet habe bei Dead Cells, ist ja wirklich nur die Gegenüberstellung von den anderen Roguelikes, die ich bisher kenne. Was ich jetzt nicht pauschal sagen würde, dass ich das negativ finde. Weil ich finde Dead Cells eigentlich in sich ziemlich cool. Ich finde es vom Gameplay her sehr gut gemacht. Also das Kämpfen funktioniert sehr gut. Ich finde die Variation der Waffen sehr, sehr geil. Dass man jede Waffe so ein bisschen anders spielt, manche mit ihren Effekten brutal reinhauen, wo andere wieder vielleicht nicht so geil sind oder die Kombi hier von wegen, wenn du so einen Eisschlag hast und ein Blutschwert, dann macht das Blutschwert 200% mehr Schaden, wenn du Gegner eingefroren hast. Das heißt, du frierst deinen Gegner auch mehr ein, weil du weißt, okay, danach kann ich mit dem Blutschwert draufhauen und dann sind die Gegner komplett am Arsch. Das finde ich cool. Also vom Gameplay her gefällt es mir sehr gut. Mir gefällt auch sehr gut, dass sie so Referenzen zu anderen Roguelikes eingebaut haben. Ich habe immer wieder Hollow Knight-Referenzen und so.
Collabs werden eingebaut. Du hast auch schon einen Collab gehabt wie heißt es denn jetzt? Warte mal, da muss ich mal in meiner Steam-Bibliothek gucken, wie es heißt. Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Skull, The Hero Slayer.
Ja.
So eine Collab hatten die halt auch schon. Da hast du bei Skull ist es halt so, das ist ein Roguelike, da hast du andere Waffen mit Helmen, die du aufsammelst. Mhm. Du hast dann halt andere Fertigkeiten, andere Waffen, mit denen du spielst, aber das richtet sich nach dem Helm, den du irgendwo findest. Mhm. Und da haben sie auch mal einen Helm, den Kopf von dem Dead Cells Charakter. Okay. Haben halt auch mal drin gehabt. War halt sehr lustig.
Ja.
Das war halt so eine Collab, die gemacht haben.
Ja. Ja, das fand ich ziemlich witzig für mich halt, vor allem wegen Hollow Knight. Ich konnte da mit dem Nagel quasi spielen, mit der Waffe von dem Knight aus Hollow Knight. Was ich ziemlich cool fand, das hat mir gut gefallen. Und auch, sag ich mal, das Gegnerdesign finde ich ganz cool. Und auch den Humor, den das Spiel mitbringt, so, dass der, wie nennt man ihn denn? Dead Cells, den Charakter. Hat er irgendwie einen Feuerkopf oder wie heißt der? Hat er einen Namen?
Also da fragst du mich jetzt was. Ich hatte mir das, glaube ich, schon mal, habe mich schon mal ein bisschen näher informiert, aber ich komme auch nicht auf den Namen jetzt.
Ja, aber auf jeden Fall, da wird immer mal wieder so eine kleine Side-Story erzählt. Als Beispiel war jetzt auf dem ersten Level ist so ein Typ hinter Gittern und der will dann, dass man eine Rune für ihn findet. Dann findet man die Rune und dann sagt er, oh, gib mir die Rune. Und dann zeigt der Feuerkopf, also der Protagonist von Dead Cells, dem halt einfach so einen Mittelfinger, so, scheiß auf dich, ich geb dir das nicht.
Ja.
Und der dann so, oh, ich werde mich dafür rächen. Welche Auswirkungen das hat, weiß ich jetzt nicht. Aber solche Sachen finde ich ganz lustig.
Also das ist halt
dass
auch
der halt so ein bisschen so auf fuck it und lasst mich doch alle in Ruhe und ich habe eh keinen Bock auf euch macht. So diesen Humor, den das Spiel mitbringt, finde ich schon ganz cool.
Und ich finde gut, dass sie diesem Spiel halt so ein bisschen Humor geschenkt haben, tatsächlich.
Ja.
Weil gerade in dieser düsteren Optik macht das dann nochmal ein bisschen was her.
Ja, genau. Und jetzt, wo du die Optik ansprichst, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also ich finde dieses Spiel grundsätzlich echt cool. Und es macht auch Spaß. Nur die Langzeitmotivation fehlt mir. Und das ist halt etwas, wo womöglich bei mir einfach so der Faktor ist, das ist natürlich rein subjektiv und nicht generell schlecht bei Roguelikes, aber dass ich halt so jemand bin, der vielleicht Abwechslung braucht. Das heißt, ich brauche einfach ein Spiel, ein Roguelike, wo es ja auch, wie gesagt, bei Cult of the Lamb und Moonlighter und Slay the Spire entsprechende Spiele gibt, die dir die Abwechslung bieten, dass du mehr hast, als einfach nur durch die Dungeons zu rennen und wieder von vorne anzufangen, wenn du stirbst, sondern einfach noch ein weiteres Element da dabei ist, dass du dir das je nach Situation und Laune quasi aussuchen kannst.
Mhm.
Und genau. Weil zum Beispiel Moonlighter, als ich da jetzt dann am Ende noch so ein bisschen die Waffen leveln wollte und so, da gehst du halt quasi nur noch in die Dungeons rein und sammelst Items, hatte ich nach kurzer Zeit auch keine Lust mehr, weil mir dann einfach die Abwechslung gefehlt hat, zum Store oder zu dem Laden die Dinge zu verkaufen, was du aber nicht mehr brauchst, wenn du das Spiel dann durchgespielt hast. Und dadurch wurde es dann für mich auch langweilig, wo ich dann gesagt habe, nö, gegrinde, habe ich jetzt keine Lust drauf am Ende.
Vielleicht.
Und das, ja.
Vielleicht würdest du über das Spiel ja auch ein bisschen anders denken, wenn du den ganzen Werdegang von Dead Cells mitbekommen hättest. Weil, also ich, es ist ja seit 4 Jahren, ist es draußen? Das ist seit 4 Jahren das Spiel. Ja,
es gibt auch einige DLCs, habe ich gesehen.
Genau, darüber wollte ich ansprechen. Ich habe auch jeden DLC mitgenommen bisher. Ich spiele es ja selber auch schon seit 3 Jahren.
Ja.
Immer mal wieder. Und ich finde es gut, dass die Entwickler halt auch heute noch dem Spiel immer mal wieder Updates verpassen.
Ja, ich denke, es ist auch ein sehr beliebtes Spiel, oder?
Ja.
Also ich glaube weiterhin, es ist ja dadurch, dass Roguelikes ja Spiele sind, die du jetzt nicht an einem Punkt einfach durchgespielt hast, weil die Story vorbei ist, sondern es ja auch irgendwo so dieses, die Competition da ist, von wegen Ranglisten, wie schnell wer wann wohin kommt und Punkte sammeln und sowas, ist da ja auch ein Faktor.
Aber dieser Herausforderungsmodus, den gab es ja auch noch nicht immer. Den gab es zu Anfang, gab es den noch nicht.
Ja.
Den haben sie auch erst reingearbeitet. Und klar, dann in diese Dungeons zu gehen, mit die nochmal auf ihren eigenen Gesetzen und Regeln basieren, ist eine sehr interessante Sache auf jeden Fall.
Ja, also ich gucke auch schon immer, wenn die DLCs mal im Angebot sind, werde ich mir die auf jeden Fall auch holen. Also, ja,
du hast halt durch die DLCs hast du neue Waffen, neue Biome, wo du reingehen kannst und dann demnach auch neue Gegnertypen, sag ich mal.
Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel ja nicht grundsätzlich schlecht. Also es ist nur einfach, glaube ich, nicht meine Art Roguelike. Und das ist ja das Coole, dass es im Roguelike-Bereich so viele verschiedene Sachen gibt. Und ich denke, das ist halt einfach nicht diese Art Roguelike, die ich besonders geil finde. Aber ich find's trotzdem cool und ich werde es weiterspielen. Und ich werde irgendwann das hier dann, ich meine, wir wollen eh mal ein Roguelike-Special machen in unserem Podcast irgendwann.
Sehr gerne.
Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich Dead Cells mal wirklich zu einem Punkt weitergespielt habe, wo ich sage, ich bin quasi durch, in Anführungszeichen, da damit und hab mal die Hauptgegner und alles besiegt und was es da alles gibt, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal anschneiden. Aber da muss jetzt erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen.
Bevor wir das machen, muss ich selber natürlich auch Slay the Spire nochmal ein bisschen weiterspielen, auf jeden Fall.
Oh, Slay the Spire, so gut. Ich liebe es. Okay.
Hast du mir empfohlen damals. Ich habe es ja auch gespielt ein bisschen, aber bin dann irgendwie wieder drüber weggekommen. Dann habe ich was anderes gespielt.
Ich habe mittlerweile auch wieder ein bisschen eine andere Sicht zu Slay the Spire. Ich hatte es ja damals, als ich es erwähnt hatte, auch gut kritisiert, sag ich mal, wegen RNG und sowas, hat sich auch wieder ein bisschen verändert. Aber das will ich jetzt gar nicht anschneiden, das können wir dann machen, wenn wir mal unser Roguelike-Special machen.
Ja, genau.
Dass wir uns jetzt darin nicht zu sehr verlieren. So, das war nämlich einer der Titel, die ich jetzt offline außerhalb des Streams angefangen habe zu spielen. Ja. Und jetzt würde ich wieder an dich übergeben.
Ja, weiß gar nicht, wollen wir vielleicht mal das Thema oder das Spiel thematisieren, was wir beide gespielt haben?
Ja, sehr gern.
Ja. Denn, also da könnte ich jetzt nämlich, lässt sich halt eine gute Brücke schlagen, weil das ist nämlich genau das Spiel, was ich nach dem Erlegen vom Endboss bei Cult of the Lamb halt angefangen habe zu spielen, weil ich das meiner Community nochmal ein bisschen näher bringen wollte. Das muss ich jetzt sagen, weil ich hatte es zu dem Zeitpunkt schon angefangen zu spielen. Ich wollte das wirklich im Stream nur mal auspacken, weil ich das Spiel halt absolut genial finde.
Ja,
absolut
habe ich theoretisch auch gemacht.
Ein wunderschön designtes Spiel. Ich habe den Namen noch nicht gesagt, ich weiß. Ich sage ihn aber auch gleich. Aber ich wollte wenigstens das mal kurz ausführen. Ich habe, glaube ich, seit echt langer Zeit kein Singleplayer-Game mehr gespielt, was mich so hat tief eintauchen lassen. Und ich rede von Kena,
Bridge of Spirits. Ja.
Ein absolut wunderschönes Spiel. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja jemand, der abends gern mal mit Freunden im Discord hängt und was zusammen spielt oder sich einfach nur unterhält. Und das mache ich, seitdem ich Kena spiele, nicht mehr. Also wenn ich Kena spiele, gehe ich nicht ins Discord, weil ich in dieses Spiel wirklich komplett eintauchen will, weil ich das genießen will.
Ja.
Das ist, mir fehlen da schon fast die Worte. Das ist halt einfach, also wer es nicht kennt, der sollte sich das zumindest mal irgendwie, wenn er keine 30 Euro oder 40 Euro ausgeben möchte, zumindest mal irgendwie, keine Ahnung, so ein Let's Play, ein, zwei Folgen Let's Play antun sollte. Vielleicht sogar beim Ramon auf dem Kanal.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen ausführen, was Kena für ein Spiel ist. Und zwar, das ist ja released worden vor einem Jahr auf der PlayStation 5. Ich glaube, damals exklusiv und wurde jetzt für auch auf Steam released, dass eben jetzt auch Basti das spielen konnte. Und an sich lässt sich Kena so beschreiben, dass es ein Videospiel wahr gewordener Pixar-Film ist. Aller wunderschöner kann er nicht sein. Und es geht um ein Mädchen, die ist Geisterführerin und versucht oder hat quasi die Aufgabe, verlorene Geister, die nicht zur Ruhe kommen, in die nächste Welt zu geleiten, dass die ihren Frieden finden können. Das ist so quasi die Aufgabe. Und ja, ist halt, sag ich mal, in einer wunderschönen Optik à la Disney-Pixar Animationsfilmen. Und vom Studio Emberlab, die eben davor spezialisiert waren, solche Animationen zu machen und jetzt mit Kena Bridge of Spirits ihr allererstes Spiel released haben. Es ist also quasi ein Indie-Game, sieht aber 0,0 danach aus, weil jeder, der das Spiel sieht, sagt erstmal, boah, wie bombastisch schön ist dieses Spiel eigentlich. Und du hast halt, du spielst als Kena, als Geisterführerin und hast wie so eine Art, wie so die Pikmin, könnte man sagen, so in Form der Rods, die nicht knuffiger sein könnten, so kleine schwarze Fellknäule, die dir quasi so ein bisschen auf deiner Reise helfen und dich unterstützen. Hey. Also wenn du sagst, ihr treibt mal den Stein von A nach B, dann machen die das quasi. Und du kannst auch mit denen interagieren und sowas. Also es ist richtig, richtig schön gestaltet. Und ja, einfach herzzerreißend. So die Musik, die Atmosphäre, die Welt, die Optik. Kena selber ist so liebenswert, der Charakter da dahinter, die Rod in Verbindung mit ihr und die Interaktion mit den Geistern und so. Es ist einfach so schön. Es ist einfach ein Gesamtkunstwerk aller wunderschön.
Alleine die erste, also die Begegnung von Kena mit dem ersten Rod.
Ja.
Alter. Es war einfach so niedlich. Es war, ich konnte nicht mehr. Es war
Man schmilzt einfach dahin.
Ja, es ist so niedlich. Es war einfach so cute, ey. Also wirklich.
Ja, und was halt natürlich noch mit dazu kommt, ist, dass das Gameplay auch sehr gut ist. Also es sieht nicht nur schön aus, fühlt sich nicht nur gut an und hört sich nicht nur spektakulär an, weil die Musik unfassbar schön ist, sondern es spielt sich auch sehr gut. Das kommt nämlich auch noch mit dazu.
Ja.
Und es ist sehr knackig vom Schwierigkeitsgrad her. Ich weiß noch nicht, ob du das schon so richtig wahrgenommen hast, Basti, dass der Schwierigkeitsgrad gar nicht so ohne ist.
Ja, also man muss vielleicht sagen, man hat, also ich bei mir, wir hatten ja die Diskussion, dass du ja eigentlich nur 4 Schwierigkeitsgräde hattest. Mhm. Ich konnte aber irgendwie alle 5 auswählen. Es gibt 5 Schwierigkeitsgräde und ich habe den mittleren gewählt, den in der Mitte.
Ja, also quasi Geisterführer, den normal Schwierigkeitsgrad. Genau.
Und auch da ist es schon echt knackig.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
ich habe ja Kena platiniert. Das bedeutet, wenn man das platiniert, muss man es auf Meistergeisterführer spielen. Das ist also die höchste Schwierigkeitsstufe. Und ich sag mal so, das ist, also dieses Spiel auf Meister durchzuspielen, ist mit eins der größten Challenges gewesen, die ich jemals hatte. Also es war wirklich heftig. Es war wirklich, wirklich heftig.
Wie lange hast du daran gesessen?
Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig sagen, aber also ich sag mal so, du hast es ja noch nicht durchgespielt, deswegen keine Spoiler, also keine Angst, aber ich sag mal so, der letzte Boss, der natürlich auch im Normalen schon knackig ist, der hat mich im normalen Spielen so, keine Ahnung, 20, 30 Minuten gekostet, sag ich mal, an Aufwand.
Ja.
Bei Meisterschwierigkeitsgrad saß ich da, glaube ich, 4 Stunden. Weil es halt wirklich.
Das ist krass.
Oh, es brutal. Wirklich, wirklich brutal. Und man muss dazu sagen, so kleine Kritik muss ich natürlich äußern. Beim Meisterschwierigkeitsgrad merkst du dann, dass das Gameplay dann doch nicht ganz on point ist, wie es bei einem Elden Ring zum Beispiel ist. Da merkst du dann halt, sag ich mal, so ein bisschen die Schwächen, weil da halt wirklich jeder kleine Fehler dich sofort umbringt. Und wenn dann das Gameplay beziehungsweise das Kampfsystem nicht on point ist und du manchmal wegen Dingen stirbst, einfach nur, weil das Spiel die Dinge nicht so perfekt und präzise umsetzt, wie sie eigentlich umgesetzt werden müssten, dann stört es manchmal ein bisschen. Das ist tatsächlich das, was ich aber nur bei Meister gemerkt habe. Auf normal alles fein, aber wenn es dann wirklich noch schwieriger wird und man noch genauer und präziser spielen muss, da merkt man dann, okay, da hat's dann schon so ein bisschen seine Schwäche. Aber ganz ehrlich, als erstes Spiel ist das schon unfassbar gut und ich wünsche mir so sehr einen zweiten Teil. Ohne Scheiß.
Es fällt mir auch echt schwer, selber da was zu kritisieren. Ich habe nämlich auch was zu kritisieren.
Mhm.
also gerade weil du das Gameplay angesprochen hast,
ja.
Das Gameplay an sich für sich gestellt ist absolut gut, auch das Kampfsystem. Also es spielt sich total smooth.
Ich finde, es erinnert so ein bisschen an God of War vom Kampfsystem her.
Findest du?
Ja.
Ich weiß gar nicht, an was mich das erinnert.
Ja, aber führ weiter aus, also.
Ja. Was mir aufgefallen ist, dass wenn du an irgendeine Begrenzung kommst, Levelbegrenzung, ne, also von der Karte her, ne, wo du nicht einfach nicht weiterkommst, wo das Spiel dir eigentlich sagen will, hier kommst du jetzt nicht weiter, dann hast du halt manchmal so Animationen, wo du halt denkst, okay, das hätten sie jetzt aber anders umsetzen können. Wie zum Beispiel, dass wenn du halt an irgendeine Wand springst, an irgendeinen Stein, wo du nicht drauf landen kannst, dass sie quasi so in der Luft schwebt und so runterrutscht, aber in der Luft rutscht so.
Ja.
Es sieht optisch ein bisschen komisch aus, aber ich verzeih dem Spiel das, weil das ist halt, weil es sonst an allen anderen Enden passt halt alles.
Ja, ich finde auch, sag ich mal, ich finde sowas dann störend, wenn du das ständig bei Stellen hast, wo du das Gefühl hast, oh, da komme ich weiter und dann kommst du doch nicht weiter und es ständig auftritt. Bei Kena muss ich sagen, finde ich diese Barrikaden, die sie aufgebaut haben, die dir suggerieren, da ist kein Weg, finde ich so in aller Regel, also in den meisten Fällen so eindeutig, dass du gar nicht erst versuchst, da lang zu gehen, weil du siehst, ja, okay, da ist eine Sackgasse, da geht's nicht weiter. Und demnach diese Situation, wo du so in der Luft schwebst, nicht so oft vorkommen. Also ich kann mich erinnern, es ist manchmal so ein Holzstamm oder so ein Stein, der so halb hoch ist, wo du denkst, ah, okay, da kann man vielleicht drüber springen oder drauf landen und dann rutschst du so runter.
Ja.
Aber das ist wirklich die Ausnahme, würde ich sagen. Und deswegen ist es mir auch nicht wirklich negativ aufgefallen.
Nee, ich wollte das einfach mal erwähnen. Aber es
fällt natürlich auf, dass das nicht so smooth umgesetzt ist,
wie es hätte umgesetzt
sein können.
Genau, es fällt halt auf, aber ich möchte es eigentlich auch gar nicht kritisieren, weil das Spiel halt wirklich so viel richtig macht. Das macht halt wirklich so viel richtig.
Ja. Ja, und du stehst ja noch recht am Anfang, also du bist ja noch so im ersten Drittel vom Spiel.
Ja.
Da kommt auch noch ganz, ganz viel. Also du kannst dich da wirklich noch auf ganz viel freuen. Also, ja. Wirklich, wirklich schön. Was ich sagen muss, was ich auch sehr, sehr geil finde bei dem Spiel, und ich sag's nochmal dazu, ich spoilere jetzt nicht, aber was ich sehr, sehr schön finde, ist die Art und Weise, das kannst du jetzt vielleicht noch nicht ganz so richtig nachvollziehen, weil du noch nicht so weit bist, aber die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Weil bei Kena ist es ja quasi so, dass so jetzt im ersten Drittel hast du quasi die Aufgabe hier, den zwei kleinen Kindern, diesen Zwillingen da zu helfen, ihren Bruder zu finden.
Genau.
Und hier quasi hast du ja die Maske von Taro, wo du dann quasi ihn quasi in die nächste Welt geleiten sollst, so das als Geisterführer.
Ja.
Und diese Art und Weise, wie sie da das Storytelling machen, also wie sie dir diesen Charakter Taro heranführen, finde ich, ist so schön umgesetzt, dass du innerhalb von diesem kurzen Zeitabschnitt, wo du dich halt quasi mit Taro und den Zwillingen und den ganzen anderem, was so damit zu tun hat, auseinandersetzt, ist so schön gestaltet, dass du innerhalb von kürzester Zeit trotzdem irgendwie einen Bezug aufbaust zu diesen NPCs, also zu diesen Charakteren.
Ja.
Und das finde ich richtig, richtig, richtig schön, dass sie das so umgesetzt haben. Und auf der anderen Seite ist das auch ein Kritikpunkt von mir, dass sie nicht noch mehr Fokus auf Kena gelegt haben, weil ich finde Kena als Charakter auch so interessant, dass mir das am Ende vom Spiel, sag ich mal, so ein bisschen gefehlt hat, dass ich sage, eigentlich hätten sie auch Kena noch ein bisschen mehr ausleuchten können, als sie es gemacht haben, weil ich einfach die Charaktere so schön finde.
Ja gut, das ist ja was, das kann ich noch gar nicht beurteilen. So,
nee, das meine ich ja, das kannst du noch nicht nachvollziehen, aber...
Weil ich würde mir natürlich auch wünschen, dass man vielleicht überhaupt mal... dass die im Spiel halt überhaupt mal beleuchten, wo sie überhaupt herkommt, was ihre Ursprünge sind.
Es passiert alles so ein bisschen am Rande, aber es gibt halt keine so richtige Story, die sich auf Kena fokussiert. Mhm. Und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade, weil sie ist halt einfach so sympathisch und so interessant. Und deswegen, ich finde es fast ein bisschen schade, dass sie den Fokus nicht noch ein bisschen mehr auf sie auch gelegt haben. Das ist so eine gut gemeinte Kritik, sag ich mal.
Vielleicht ja dann im zweiten Teil.
Ja, vielleicht. Also das könnte ich mir ganz ehrlich, könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht ein Prequel kommt irgendwie, wie Kena überhaupt dazu gekommen ist, das zu machen. Oder ein Sequel, wo dann die Geschichte irgendwie weitererzählt wird oder sowas. Mhm. Ja. Was ist auch noch zu sagen? Ja, sorry, Basti.
Wolltest du jetzt noch weiter zu Kena? Ja, dann mach erstmal.
Weil es ist ja jetzt auch das DLC rausgekommen.
Ah.
Und zu dem DLC wollte ich jetzt auch noch ein paar Worte verlieren. Und zwar ist es ja ein kostenloses DLC. Und ich habe mittlerweile auch rausgefunden, dass diese ganzen Features aller Meistergeisterführer, den du jetzt von Anfang an auswählen konntest, diesen Schwierigkeitsgrad, als auch im Menü. Wenn du im Menü schaust, da ist ja oben quasi dein Fähigkeitenbaum. Es gibt aber auch Charme zum Beispiel. Und
was ich übrigens noch nicht freigespielt habe.
Hast du Charme noch nicht freigespielt?
Nee.
Und das sind aber solche Sachen, die quasi mit dem DLC zusammenhängen, der sich rein auf das New Game Plus bezieht. Das heißt, diese Features wie Charme zum Beispiel, was du nicht freigespielt hast, wirst du meines Wissens nach auch nicht freispielen in deinem ersten Spieldurchlauf, sondern erst, okay, wenn du New Game Plus startest.
Okay.
Und das sind halt so ein paar Sachen mit dabei. Wie gesagt, auch hier keine Spoiler, sondern einfach, beziehungsweise ich würde es jetzt nicht als Spoiler betrachten. Und zwar eben so Features wie Charme, was einfach eine Art zusätzliches Fähigkeitensystem ist, würde ich mal sagen.
Mhm.
Dann, dass du neue Hüte für deine Rods freischalten kannst. Du kannst Outfits für Kena freischalten. Es gibt so eine Art Herausforderungsmodus, wo du auch wieder Hüte und Outfits und sowas freischalten kannst.
Und das alles nur im New Game Plus?
Ja, alles nur im New Game Plus.
Weil ich habe nämlich auch recht viele Hüte für die Rods.
Ja, ja. Es gibt schon sehr, sehr viele Hüte im normalen Spiel, aber es kam jetzt noch mehr dazu im New Game Plus.
Okay.
Und eben so ein Herausforderungsmodus, wo du dann, keine Ahnung, gibt's dann so Kämpfen auf Zeit, Bogenschießen auf Zeit und so Zeug, was du machen kannst, um neue Sachen zu gewinnen, was ziemlich knackig ist.
Aber auch mit Rangliste?
Oder ich glaube, eine Rangliste gibt's nicht. Nee. Aber man kann quasi seine eigene Bestzeit schlagen, so im Sinne.
Okay.
Und das ist wahrscheinlich so mit das größte Feature vom DLC, das Gegnerdesign. Hat sich teilweise angepasst. Also Gegner, die du jetzt triffst im normalen Spiel, haben zusätzliche Fähigkeiten und sind dadurch stärker.
Mhm.
Beziehungsweise es kommen auch ganz neue Gegnertypen mit dazu, die du in dem ersten Spieldurchlauf gar nicht kennenlernen wirst.
Ach so. Sondern
die dann erst im zweiten Spieldurchlauf in New Game Plus kommen. Und New Game Plus typisch ist der Schwierigkeitsgrad erhöht. Und jetzt pass auf, das ist nämlich das, wo ich selber echt ein bisschen schockiert war. Der Schwierigkeitsgrad vom New Game Plus auf normal ist so ein Mix aus dem normalen Normalmodus und dem Meistergeisterführer. Also es ist so viel schwerer geworden, dass der wirklich nah an den Meistergeisterführer-Schwierigkeitsgrad rankommt, der normale im New Game Plus, wo ich jetzt denke, Meistergeisterführer im New Game Plus, leck mich am Arsch. Also da habe ich keinen Bock drauf. Das wird zu krass. Weil es ist, also das New Game Plus ist wirklich nicht ohne. Ich bin so oft gestorben und Hammer. Also da haben sie sich wirklich nicht zurückgenommen, Ember Lab, was den Schwierigkeitsgrad angeht.
Gibt's da dann eigentlich auch mal wieder eine neue Platin-Trophäe?
Nee, leider nicht. Ich habe schon geguckt, es gab leider keine neuen Trophäen. Manchmal machen sie das ja bei DLCs, bei Dead Cells zum Beispiel ist es auch so, dass für jedes DLC neue Trophäen da sind. Das gab's jetzt bei Kena ehrlich leider nicht. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil bei Kena hätte ich die Motivation gehabt, auch da alle Trophäen zu holen.
Ja, okay.
Aber das ist quasi so das DLC. In meinen Augen bietet es auf jeden Fall einen Wiederspielwert, dass es Sinn macht, ein New Game Plus anzufangen, weil du...
Ist ja kostenlos, ne? Also
zum einen ist es kostenlos, da beschwert man sich sowieso nicht in meinen Augen, wenn was kostenlos ist.
Ja.
Und zum anderen bietet es solche Features, dass es wirklich nicht nochmal dasselbe Erlebnis ist wie beim normalen Durchspielen, sondern was Neues ist.
Ja.
Wo neu motiviert, auch durch weitere neue versteckte Truhen, wo dann eben neue Hüte und Outfits und dieses Charme-Zeug und sowas drin ist. Ist es das auf jeden Fall wert? Und ich muss fast sagen, ich finde, man hätte fast Geld dafür verlangen können für das DLC. Klar, es ist in sich dasselbe Spiel und kein neuer Inhalt, sondern nur eine Erweiterung des bisherigen Inhalts. Aber irgendwie finde ich, dadurch, dass Kena halt so ein gutes Spiel ist, 5 € hätte man schon verlangen können irgendwie da dafür.
Ich finde es sowieso krass, dass es ist ja eigentlich ein Indie-Game, aber es fühlt sich halt gar nicht so an.
Nee,
absolut
null,
nicht.
Null.
Also ja, deswegen, also die hätten da so, ich meine klar, ich habe es jetzt auch, weil ich habe es mir ja nur gekauft, hat sie ja eingangs erzählt, weil es auf Steam released wurde. Ich hätte es mir auch schon vorher auf Epic Games kaufen können, da war es auch schon mal für 20 € im Angebot.
Mhm.
Wollte das aber eigentlich auf Steam mir kaufen, weil ja. ich mir offen gestanden nicht so gerne Sachen bei Epic Games hole. Und der Release auf Steam kam für mich echt überraschend, tatsächlich. Ja. Und da habe ich gesagt, ey, das holst du dir jetzt.
Ja. Ne? Ja, also ich hätte auch gesagt, das kostet normalerweise 40 €, das Spiel. Ich würde auch 50 dafür bezahlen. 60 wäre ein bisschen krass, aber 50 € finde ich.
Stimmt, da wollte ich ja jetzt eigentlich drauf hinaus, ne? Also 29 oder eigentlich, es kostet bei Steam eigentlich 39 €.
Ja.
Also 10 € teurer hätten, ich glaube, hätten jetzt, also das wäre zu rechtfertigen, auf jeden Fall.
Also ich habe mir das Spiel Day One geholt auf der PlayStation 5, da hat es 40 € gekostet. Und nachdem ich das gespielt habe, bestimmt auch in meinem Fazit am Ende meines Let's Plays, was ich da aufgenommen habe, habe ich bestimmt auch gesagt, also ich hätte auch 50 dafür bezahlt.
Ja, absolut.
Weil es ist absolut wert. Deswegen absolute Herzensempfehlung, ich glaube von uns beiden.
Ja.
Kena, top. Und mit dem neuen DLC, das kostenlos ist, umso mehr.
Ja.
Ja.
Wer es nicht kennt, du hast Let's Plays hast du auf dem Kanal bei dir, ne?
Genau, ja. Ich habe das ist zum Beispiel Kena ist so ein Spiel, das habe ich komplett auch offline Let's Played, also ohne Stream.
Ja, und da komm ich jetzt auch nochmal zu. Ich habe es ja wirklich nur, wollte es meiner Community nur zeigen. Ich werde das im Stream nicht spielen, weil ich mich dann auf das Spiel nicht, ich könnte nicht komplett eintauchen in das Spiel. Und das möchte ich.
Und ja, absolut nachvollziehbar. Das Spiel ist absolute Atmosphäre einfach. Ja,
ich möchte das einfach genießen, dieses Spiel.
Ja. Da bin ich mal gespannt, was du...
einfach irgendwie alles, ne? Also selbst auch der Soundtrack. Ne? Ich muss ja als DJ auch mal über den Soundtrack reden. Es ist wunderschön.
Ja.
Es ist einfach, ja, sehr gut.
Ja, auch die Lichteffekte und so, wenn du dann hier deine Kanalisation machst und dann die Wände um dich rum so blau aufleuchten und so.
Ja.
Ach, es ist einfach in sich ein wunderschönes Spiel.
Ja.
Und das kam damals ja im PlayStation 5 Showcase, also der... war hier einen Monat bevor die PS5 dann released worden ist, kam ja dieser PS5 Showcase und oder war es 2 Monate? Ach, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wurde da auch Kena angekündigt und das Spiel, das stand ganz oben auf meiner Liste. Ich habe das gesehen, den ersten Trailer und wusste, okay, dieses Spiel, da freue ich mich am meisten drauf.
Kann ich aber verstehen.
Und ich wurde nicht enttäuscht.
Kann ich aber verstehen. Aber ich möchte eine Sache noch ansprechen, was wir jetzt beide noch nicht erwähnt haben, denn solche Spiele haben auch gerne mal einen Fotomodus.
Ah, ja.
Und ich finde, der Fotomodus bei Kena, auch wenn er vielleicht nicht so viele Funktionen bietet, aber der hebt das Thema Fotomodus an sich nochmal auf ein höheres Level, weil du hast halt die Funktion, die echt niedliche Funktion, egal mit wem du dich gerade umgibst, ob du dich mit den beiden Brüdern irgendwie quasi gerade ablichten lässt zu einem Foto. Oder mit den Rots.
Mhm.
Wie sagt man eigentlich? Rot oder mit den Rot? Oder
ich glaube Rots.
Rots. Also
ich sag Rots immer. Ja.
Ich weiß, ich kenne den englischen Begriff tatsächlich auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich denke, Rots ist schon richtig.
Wie dem auch sei. Je nachdem, ob du dich jetzt mit anderen Charakteren im Spiel oder mit deinen Begleitern, mit den Rots ablichten lässt, du hast halt die Schieß-Funktion. Und dann kannst du halt, dann gucken die halt alle in die Kamera und Kena zum Beispiel macht dann einen auf den hier, so den Peace-Zeichen. Und die Rotz, dann hast du halt, wenn du ein paar Rotz auf dem Bild hast, ne, einer breitet die Arme aus und guckt in die Kamera und so. Es ist total niedlich, es ist einfach so niedlich.
Ja.
Ja, und ich finde diesen Fotomodus echt, echt toll.
Ja, Fotomodus ist eh sowas. Ich würde den gern öfters nutzen, weil den gibt's ja in ganz, ganz vielen Spielen, dieses Feature, und auch echt mit tollen Umsetzungen. Aber irgendwie, ich mach's nicht. Aber es wäre eigentlich cool, weil da könntest du hier für deine Instagram-Seite oder so Bilder aufnehmen aus dem Spiel, so richtig schöne Bilder, auch ein bisschen bearbeiten und so. Eigentlich voll geil, aber ich bin ein bisschen zu faul.
Was mir da zum Beispiel fehlt, ist, dass du das Logo von Kena nicht einblenden kannst in dem Fotomodus.
Man kann es nicht einblenden?
Nee, kannst du nicht einblenden. Oh, das ist schade. Das ist echt schade.
Normalerweise ist es eher so, dass du es nicht ausblenden kannst, das Logo, wenn überhaupt.
Ja, du kannst es nicht die Möglichkeit, das einzublenden.
Okay.
Vielleicht kannst du es ja im New Game Plus.
Ja, neues Feature, wir können das Logo einblenden. Yeah. Ja. Ja, aber auf jeden Fall Herzensempfehlung.
Ja, absolut, von uns beiden.
Ja. So, Basti, du hattest noch ein Spiel mitgebracht,
Du hast aber noch drei Spiele, ne?
Ich sag mal so, das eine Spiel nenne ich heute nicht mehr, das mache ich dann wann anders. Ich habe noch quasi zwei Spiele, die aber quasi in einer Nennung drin sind. Also du kannst gerne noch das nächste auspacken, wenn du möchtest.
Denn ich habe seit langem auch mal wieder ein Multiplayer-Game ausgepackt. Mhm. Online-Multiplayer. Im Prinzip PvP. Mhm. Und zwar, da muss ich ein bisschen weiter ausholen auch. Weil ich bin eigentlich jemand, der so dieses Thema, ich glaube, Smash Bros. War eigentlich das Thema, wie nennt sich das Genre überhaupt? Also es ist ja kein richtiges Beat'em-up, das ist ja mehr so ein Arena,
Brawler nennt man es, glaube ich.
Brawler?
Ja.
Ja. So diese Brawler, wurde ja mit Smash Bros. Erstmal, hat das halt erstmal existiert.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Ich glaube, es waren die ersten. Und
ja, auf N64, ja.
Genau. Und mittlerweile gibt es ja auch viele andere Entwickler, die halt sich versuchen an an diesem Genre. Viele haben es immer nicht geschafft. Und jetzt gibt es auf Steam, und das gibt es schon länger, das nennt sich Brawlhalla. Habe ich selber auch nur ein bisschen gespielt, habe ich dann die Lust aber auch dran verloren. Mhm. Aber jetzt kam was von, jetzt muss ich gucken, ich glaube Warner. Warner ist das. Mhm. Und zwar Multiversus.
Ja.
Und die machen's echt gut. Also die haben da echt was Gutes auf die Beine gestellt, tatsächlich, weil sie halt auch sehr viel, also sie implementieren halt sehr viele bekannte Gesichter, Charaktere aus Filmen in dieses Game. Ja. Wie zum Beispiel Arya Stark von Game of Thrones oder Bugs Bunny oder Superwoman oder Superman oder Harlequin.
Ja, oder dieser Dings von Scooby-Doo.
Genau. Und ich bin mir fast sicher, Scooby-Doo als Charakter wird es auch noch geben. Rick und Morty gibt's auch.
Ja.
Rick wurde erst kürzlich hinzugefügt. Mhm. Und das ist so meine Kindheit, 80er, die haben Gizmo. Kennst du Gizmo?
Sagt mir gerade was.
Von den Gremlins?
Ich muss ihn kurz googeln. Der Name sagt mir was.
Die haben Gizmo implementiert. Ja. Alter, ich dachte, den hast du ja schon ewig nicht gesehen.
Ach der, okay. Ja.
Ich habe den zwar noch nicht gespielt, weil du musst die leider erst freischalten.
Ja, das ist so ein bisschen viel In-Game-Transactions bei dem Spiel.
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also du kannst, Arya Stark zum Beispiel ist auch kostenpflichtig. Mhm. Kannst du auch, die war für mich auch nicht in der Free-Rotation. Die habe ich mir erspielt. Und das
man kann sich die alle erspielen?
Ja.
Ah, okay, weil es ist ja auch Free-to-Play. Demnach habe ich gedacht, klar.
Was du dir nicht erspielen kannst, sind Skins.
Aber die Charaktere selber kann man
sich erspielen. Die Charaktere kannst du dir alle erspielen.
Okay, ja, alles klar.
Ne? Mhm. Ja, aber ich finde es sehr gut, tatsächlich. Ich finde das Spiel, also wer Smash Bros. Mag und vielleicht mal Bock auf was anderes hat in dem Genre, der kann sich das gerne mal angucken. Ich meine, ich bin zum Beispiel nicht so der DC-Fan, ich bin eigentlich mehr der Marvel-Fan. Ja. Marvel-Charaktere wirst du da drin nicht sehen.
Ja.
Trotzdem finde ich das sehr gut. Mhm. Auch mal mit Bugs Bunny, das ist auch meine Kindheit, mit Bugs Bunny zu spielen, so ein bisschen rumzukloppen. Es ist ein echt gelungenes Spiel eigentlich.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe es auch mal angespielt, aber ja, für mich ist es nichts. Aber ich mag auch Super Smash Bros. Nicht. Ich mag einfach das Genre nicht.
Ich finde es einfach nicht meins. Sehr interessant, weil ich mag Super Smash Bros. Eigentlich nicht. Auch nicht, obwohl da sehr viele bekannte Charaktere, die ich auch mag, mit drin sind. Ich weiß nicht, wieso ich das ich diesem Spiel nicht so viel Liebe schenke.
Ich mag halt das Kampfsystem nicht. Also ich mag das Kampfsystem von Super Smash Bros. Nicht und dementsprechend bei Multiversus war es halt für mich quasi das Gleiche und mochte ich auch nicht. Also
das Kampfsystem
ist einfach nicht meins.
Ich glaube, das Kampfsystem von Super Smash Bros. Ist auch noch ein bisschen mehr skillbasiert als bei Multiversus. Multiverses,
ich weiß gar nicht,
kannst du leichter erlernen.
Ich habe schon ein paar Tests gesehen von Multiverses, wo natürlich auch immer der Vergleich fällt zu Super Smash Bros. Mhm. Und da haben einige jetzt gesagt, dass Multiverses sogar ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet.
Echt? Ich finde es irgendwie leichter. Es macht irgendwie so den Eindruck, als würde es leichter zu erlernen sein.
Mhm. Ja, das ist bei Multiverses hast du ja auch so ein bisschen die Komponente von den Teamfights, dass du quasi dich von jemand anderem abstoßen kannst oder jemand anders dich fangen und wieder herziehen kann und so. Und damit hast du, glaube ich, so ein bisschen mehr Taktik auch drin in dem Gameplay, das du bei Super Smash Bros. Halt nicht hast, wo du ja halt maximal dich mit deinen Dreifachsprüngen wieder retten kannst auf dieser Ebene oder du halt runterplumpst. Und bei Multiverses ist es so, du kannst einen raushauen und dann kann dein Partner dich auf den anderen draufwerfen, du schlägst den, dass er wirklich rausfliegt, noch in der Luft, und dann kann dein Partner dich irgendwie wieder zurückziehen oder so. Da hast du halt so ein bisschen mehr taktische Komponente, was ich denke, das ist im kompetitiven Bereich auf jeden Fall eher, oder ich meine, Super Smash Bros. Gibt's ja auch im E-Sports, ist ja, das ist zum Beispiel sehr cool mit anzugucken, und ich denke, Multiverses würde auch Fuß fassen, weil gerade was Team-Koop kompetitiv gegeneinander dann angeht, da denke ich, werden das bestimmt coole Sachen werden, wenn da so richtige Profis sich so vertreschen, ist es bestimmt geil. Das macht auch bei Super Smash Bros. Mega viel Spaß, bei solchen Turnieren zuzugucken.
Ja.
Mehr Spaß als bei Tekken oder Mortal Kombat oder Street Fighter. Super Smash Bros. Ist richtig, richtig cool zuzuschauen, solche Turniere. Und ich denke, Multiverses wird ähnlich sein.
Ich bin ja grundsätzlich jemand, der bei solchen Art von Spielen, sei es nur Beat'em-ups oder halt solche Brawler, nicht so diesen Skill aufbauen kann. Aber ja, ich muss trotzdem sagen, also es macht mir Spaß.
Ja.
Es ist endlich mal ein Brawler, der mir richtig Spaß macht.
Ja, ist cool. Ist cool. Also ich glaube, wenn dir das gefällt, das ist auch so ein endloses Fass. Da kannst du auch, wenn du dann sagst, oh, jetzt probiere ich mal einen neuen Charakter aus und versuche da wieder ein bisschen mehr Skill aufzubauen und so. Das ist ja, da kannst du ja ewig spielen. Und das ist richtig, richtig cool.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also,
ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich bin halt auch gespannt, weil die haben jetzt innerhalb kürzester Zeit haben sie halt zwei neue Charaktere hinzugefügt. Was da denn noch alles kommt?
Die haben so einen großen Pool an Charakteren. Eben. Ich glaube, da wird richtig, richtig viel noch kommen.
Eben.
Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es jetzt am Anfang die Charaktere noch freispielbar sind und ab einem gewissen Punkt musst du sie dann kaufen. Ist ja bei Fortnite quasi auch so. Am Anfang hast du einen gewissen Pool an Charakteren. Den bekommst du und irgendwann musstest du dir halt nicht nur die Skins kaufen, sondern auch die Charaktere, die neu dazukommen. Also ich könnte mir vorstellen, in einem Jahr oder so, wenn dann neue Charaktere released werden, dann verlangen sie Geld. Aber ist ja auch okay.
Aber im Prinzip ist es bei Fortnite, sind es ja im Prinzip auch nur Skins. Das sind ja keine Charaktere, die andere Waffen haben oder so, weil die Waffen, die findest du ja im Spiel dann.
Ja, klar. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es irgendwann auch in so eine Richtung dann geht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Deswegen ist es ja auch Free-to-Play. Die müssen ja auch irgendwo ein bisschen Geld verdienen. Wenn sie das dann nach einem Jahr Support sagen, so, und die Charaktere, die jetzt rauskommen, gibt's nur noch im Bundle 3 Charaktere für 5 €, dann ist das auch okay.
Ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass das so weit kommt. Also ich denke, die Charaktere selbst, werden die, wenn sie clever sind, dann werden sie die nicht für,
Bei Super Smash Bros. Machen sie es doch auch so. Also die neuen Charaktere, die da ständig kommen, musst du dir doch auch kaufen, oder?
Ist das, weiß ich nicht.
Ich glaube schon, oder?
Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich habe es lange nicht gespielt.
Sind die kostenlos?
Hab die jetzt tatsächlich nicht. Ich hab das lange nicht gespielt,
Ramon. Ja. Ich schau mal. Super Smash Bros. Ultimate.
Weil in dem Moment, wo sie das machen würden, wäre es ja eigentlich Pay to Win.
Ja, aber es ist ja nicht online. Es ist ja auch wieder
Smash Bros. Kannst du doch online spielen.
Ja, schon, aber das Spiel ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man es nur online spielen kann. Sondern es ist ja eigentlich ein Couch-Koop-Spiel und keins, das seinen Fokus auf online legt.
Aber es gibt diese kompetitiven Wettbewerbe.
Ja, klar, die gibt's. Ja, okay, ich finde hier jetzt auch nichts von wegen, dass das Geld kostet. Ja, gut, okay, vielleicht irre ich mich da auch.
Gab ja auch mal so dieses PlayStation All-Stars oder so. Gab's ja auch.
Ja,
mal. Das war ja, ich hab's nie gespielt, aber es war, glaube ich, ein Flop, glaube ich.
Ja. Ja, doch, hier, guck, Fighters Pass DLC, 24,99. Also bei Super Smash Bros. Musst du dir die neuen Kämpfer kaufen.
Okay.
Also da gibt's dann wahrscheinlich mehrere DLCs, so hier Fighter DLC 1, 2, 3, 4, und da musst du jeweils Geld ausgeben.
Okay. Ich kenne das gar nicht so, weil, und da muss ich jetzt wieder League of Legends erwähnen. Da kommen ja auch alle paar Wochen oder Monate mal neue Champions raus. Mhm. Und das sind auch alles wieder Charaktere, die du dir erspielen kannst.
Ja.
Das ist schon immer so gewesen dort.
Ja, ja, ich meine, bei Super Smash Bros. Ist es ja auch so, ist ja auch ein Vollpreistitel. Also.
Ja.
Aber da gibt's halt vielleicht auch kein, ach, ist ja auch egal. Keine Ahnung. Das ist auch nur so ein bisschen Mutmaßung. Am Ende ist es, wird man sehen, wie es bei Multiverses dann sein wird, ob dann die Charaktere irgendwann Geld kosten oder nur die Skins weiterhin Geld kosten. Aber ich find's auf jeden Fall eine schöne Alternative für Leute, die vielleicht keinen Bock haben, 60 Euro für Super Smash Bros. Auszugeben oder womöglich gar nicht die Plattform haben, um Super Smash Bros. Zu spielen, aber trotzdem Brawler cool finden.
Ja, muss man natürlich, muss man ja auch noch dazu sagen.
Multiverses spielen können.
Multiverses ist halt kostenlos an sich. Das Spiel selbst ist ja kostenlos.
Ja, free to play.
Ja, ja. Deswegen. Ja, absolut. Ja, das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Jetzt darfst du aber nochmal einen Titel.
Ja, ich habe in den letzten zwei Wochen mal ein neues Genre ausprobiert.
Mhm.
Und einfach mal zu so gucken, weil ich das vorher noch nie gespielt habe, wie das so ist. Und zwar das FMV-Genre. Full Motion Video, also quasi ein interaktiver Film. Also so ist es zumindest beschrieben. Und da habe ich zwei Titel ausprobiert. Von einem, wo ich gehört habe, dass der eher kritisiert wird, und ein anderer, von dem ich gehört habe, dass er eher gelobt wird. Deswegen, dass ich mal beides gesehen habe, um das mal so nachvollziehen zu können.
Jetzt bin ich mal gespannt, weil so viel gibt's da ja noch gar nicht auf dem Markt, oder?
Ich weiß gar nicht. Also es... Ich glaube schon, dass es da einiges gibt, aber wenig, das wirklich gut ist. Mhm. Also das Erste, ich habe erstmal das gespielt, wo ich gehört habe, dass das viel kritisiert wurde. Und zwar Telling Lies. Mhm. Auf der PlayStation 5 habe ich das gespielt. Das war eine der PlayStation Plus Mitgliedschaft mit drin. Da ist es quasi so, dass du, das Spiel ist quasi so aufgebaut, dass eine Frau sich an einen PC setzt und an diesem PC hat sie so eine Art Server, wo ganz viele Videos sind. Und dann musst du über Schlagworte, die du selber eingibst, also du musst dann quasi selber die Suchbegriffe eingeben und musst dann über diese Suchbegriffe, wenn die in dem jeweiligen Video vorkommen, musst du dann eben die Videos anschauen und nachvollziehen, um nachvollziehen zu können, was denn eigentlich passiert ist. Mhm. Generell erstmal eine coole Idee. Also ich fand es erstmal ganz witzig, da jetzt an einem PC zu sitzen, da selber Worte eingeben zu können und dann kommen da irgendwelche Videos random mit irgendwelchen Leuten, wo irgendwelche Sachen passiert sind. Fand ich erstmal ganz spannend, hab mir die Sachen auch sehr aufmerksam angeguckt und hab mir auch Notizen gemacht, so okay, wer ist wer? Okay, jetzt habe ich in dem Video einen Namen gehört, jetzt gebe ich mal den Namen ein, um gucken zu können, wer steckt denn hinter diesem Namen, welche Person, weil die Videos so aufgebaut sind, dass die oft miteinander telefoniert haben, so quasi Videoanrufe gemacht haben, du aber immer nur eine Seite gesehen hast. Das heißt, wir reden miteinander, aber man sieht zum Beispiel nur mich in dem Video und dann unterhalten wir uns über irgendwas, aber ich weiß nicht, wer auf der anderen Seite ist, also mit wem ich jetzt quasi gerade spreche. Mhm. Und wenn ich dann aber irgendwie so ein Schlagwort sage oder irgendwie nachfrage, du erzählst mir gerade was von, oh ja, da gab's Sicherheitsprobleme und ich frage dann, was, Sicherheitsprobleme? Dann kann man zum Beispiel Sicherheitsprobleme als Schlagwort eingeben und dann findet man auch das Video von dir, wie du mit mir gesprochen hast. Und dann kann ich nachvollziehen, mit wem habe ich denn diese Unterhaltung geführt. Also in sich ein cooles System und fand ich auch erstmal sehr spannend, weil es halt, ja, so eine sehr kreative Art und Weise ist, so interaktives Videospiel auf Videobasis quasi zu machen.
Ja.
Was ich dann aber recht schnell festgestellt habe, ist, dass es einfach ein sehr loses Gameplay ist. Also du schaust Videos an, ich habe 2 Stunden lang Videos angeschaut, mir Notizen gemacht, wer ist wer und bla bla bla. Und habe mir irgendwann die Frage gestellt, was muss ich denn eigentlich tun? Ich schaue mir hier jetzt Videos an, kann ich irgendwie den Fall jetzt dann lösen? Auf was arbeite ich denn hin? Wer ist eigentlich die Frau, die vorm PC sitzt? Welchen Bezug hat die zu dem Ganzen? Warum sucht sie denn überhaupt danach? Dir wird einfach kein Kontext gegeben. Und dann spielst du das Spiel immer weiter und weiter, guckst dir Videos an, aber irgendwann hast du keinen Bock mehr, Videos anzugucken, weil du dir denkst, wofür mache ich das eigentlich? Nach was suche ich eigentlich? Mir werden hier gefühlt in diesen Videos 8 verschiedene Geschichten erzählt. Man versteht zwar, dass sich das um eine gewisse Person dreht, was die so erlebt hat und dass die Person irgendwie Scheiße gebaut hat, dann ist er seiner Frau fremdgegangen und dann hat er hier noch irgendwo ein Kind und da hat er irgendwie einen Deal platzen lassen und bla bla bla. Aber du fragst dich die ganze Zeit, worauf will das Spiel denn hinaus? bis ich dann irgendwann mal gegoogelt habe, so was muss man denn überhaupt machen in dem Spiel? Ich habe es nicht verstanden. Und dann war halt das Ziel von dem Spiel, möglichst viele Videos zu sichten, dass du am Ende diese Videos, die du gesichtet hast und quasi gefunden hast über diese Suchbegriffe, auf einen Stick laden kannst als Beweismittel.
Okay.
Aber am Ende löst du keinen Fall. Am Ende kannst du aus dem Spiel rausgehen, ohne zu wissen, was eigentlich passiert ist, und hast ein loses Ende. Und ich habe dann natürlich ein bisschen weiter geguckt, was da alles da dahinter steckt und warum und weshalb und welche Geschichte. Ja, und es war halt am Ende einfach sinnlos. Es waren am Ende 4-5 Stunden, die ich investiert habe in das Spiel, und es war halt einfach verschwendete Zeit in meinen Augen. Weil das Spiel aus diesem Grundprinzip, das eigentlich echt cool war, nichts gemacht hat. Die Schauspieler waren cool ausgewählt. Ich finde, der schauspielerische Akt war gut. Das Prinzip vom Gameplay war cool mit den Suchbegriffen. Aber am Ende war es einfach nichtssagend. Und so habe ich dann, bin ich aus dem Spiel rausgegangen und dachte, das war verschwendete Zeit.
Da gibt es dann wahrscheinlich sogar bessere Ableger in dem Genre, ne?
Ja, sagen. Also ob es jetzt noch einen anderen Ableger gibt, der das auch mit diesen Suchbegriffen macht, weiß ich nicht. Aber ich habe dann auch mal geguckt, was die Idee vom Entwickler war. Hat mich nämlich interessiert, warum wurde das denn so gemacht? Und der Entwickler hat tatsächlich gesagt, naja, er wollte gerne, dass der Spieler selbst herausfinden kann, was passiert ist, nicht irgendwie angeleitet wird, das und das tun zu müssen und auf eigene Art und Weise eine Beziehung zu den Charakteren aufbauen kann. An sich eine gute Idee, aber hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil es einfach nur genervt hat, wenn man nicht weiß, was das soll. Wenn man zumindest irgendwie die Hintergrundgeschichte von der Frau erfahren hätte, die am PC sitzt und diese Dateien sucht, dass man irgendwie ihren Bezug zu der ganzen Sache versteht. Aber auch der war nicht gegeben. Sie war am Ende einfach nur irgendeine Frau, die diese Sachen durchgeguckt hat. Aber wer ist sie? Also, weiß man nicht.
Also du weißt, ach okay, das Spiel erklärt dir gar nicht, wen du überhaupt spielst. Also das ist im Prinzip, spielst du eine leere Hülle.
Ja. Also die Frau kommt in einem einzigen Video vor, wo sie sich mit dem, sag ich mal, Hauptcharakter in diesen Videos unterhält, aber halt völlig nichtssagend. Du weißt nicht, warum und weshalb, welchen Bezug sie da jetzt genau dazu hat. Und auch diese ganzen, und das ist halt das Ding, es gibt so viele verschiedene Storyfäden, dass du irgendwann mal, wenn du dann schon die 6. Story aufmachst, wo es wieder um was völlig anderes geht, du dir dann so denkst, ey, ich habe keinen Bock mehr, jetzt da auch wieder ein 8-Minuten-Video anzuschauen. Also gucke ich, welches Schlagwort brauche ich, um vielleicht auf eine Lösung zu kommen. Du suchst die ganze Zeit nach einer Lösung, aber es gibt am Ende gar keine. Und das ist einfach super frustrierend und ernüchternd am Ende.
Das kann ich verstehen. Ich glaube, ich habe auch gar nicht so viel Interesse an so einer Art von Spielen. Weil das ist halt...
Ja, jetzt ist halt, es gibt halt auch noch die andere Seite. Ich habe ja ehrlich, wie gesagt, 2 Spiele ausprobiert, um nachvollziehen zu können, warum wird das jetzt kritisiert und das andere wird eher gelobt. Das war jetzt Telling Lies. Jetzt habe ich noch ein anderes ausprobiert und das heißt Underdog Detective. Das habe ich auf Steam gekauft, weil es auf PlayStation nicht gibt. Und das ist ein FMV-Spiel, das im China spielt, im alten China irgendwie. Und da fängst du halt quasi als, oder der Protagonist, oder beziehungsweise das ganze Spiel fängt damit an, dass er, ein Händler, versucht, einer Kundin so einen Jadestein zu verkaufen und erstmal eine komplett verworrene Geschichte erzählt, wo du dann selber Entscheidungen treffen kannst, was er ihr erzählt, ob er ihr jetzt sagt, dass das oder das passiert ist, um ihr diesen Jadestein quasi schmackhaft zu machen. Und dass sie den halt kauft und sagt, oh ja, was für eine krasse Geschichte da dahinter steckt. Dabei ist es halt einfach nur ein Jadestein, der nichts wert ist. Er versucht halt viel Geld rauszuschlagen so für sich. Und so fängt das Spiel quasi an mit Entscheidungen, die du treffen kannst. Und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, kauft sie den Stein oder sie kauft ihn halt nicht. Wenn sie nicht kauft, dann musst du wieder quasi zurück, neue Entscheidung treffen, bis du es schaffst, dass sie ihn kauft. Und das ist so gesehen eigentlich auch das komplette Spielprinzip. Du durchlebst die Geschichte von diesem Händler, der halt irgendwo so ein bisschen zum Detektiv wird und so Fälle, so einen Fall klären muss und triffst dabei Entscheidungen, musst auch so ein bisschen Rätsel lösen. Das heißt, du kommst immer wieder an so einen Punkt, wo du dann die gesammelten Informationen, die du im Laufe deines Spieldurchlaufs eben hast, dann verbinden und connecten musst und dann den Fall aufklären musst und sagen musst, so und so ist es passiert. Und ja, es ist einfach, sag ich mal, so von der Interaktivität sehr, sehr cool umgesetzt. Die schauspielerische Leistung und das Setting ist unfassbar gut und hochwertig. Also, was die da für einen Aufwand betrieben haben, unfassbar. Das Einzige, was ich so ein bisschen zu kritisieren habe an dem Spiel, ist, es ist halt auf Chinesisch mit englischen Untertiteln und teilweise reden die so unfassbar schnell, dass, und halt nur mit englischen Untertiteln, dass ich, dass man nur sehr wenig Zeit hat, die Untertitel zu lesen und teilweise den Bezug ein bisschen verliert, ja, okay, und nicht so richtig versteht, was passiert, weil dann auch Fachbegriffe und so mit dabei sind. Also es ist für ein Laien in Englisch sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber an sich sonst super umgesetzt. Da gibt's so Gameplay-Dinger, wo man nicht nur Entscheidungen treffen muss, so von wegen, möchte ich jetzt die Frage oder die Frage stellen, sondern auch solche Sachen wie, der Protagonist muss sich eine Treppe hochschleichen, dass die Frau im Raum nicht aufwacht, weil die gerade am Schlafen ist. Und dann musst du quasi, immer wenn sie aufhört zu schnarchen, musst du dann immer deine Maustaste klicken, dass die dann aufhören zu laufen und dann bleibt der quasi in dem Moment, wo du die Maustaste stehst, so stehen, macht so ein Gesicht so, und dann musst du halten, bis sie dann wieder anfängt zu schnarchen und dann kannst du weitergehen. Also es ist einfach so unfassbar gut umgesetzt, dass du teilweise wirklich das Gefühl hast, ey, ich kann bestimmen, wie dieser Film abzulaufen hat. Also das ist wirklich unfassbar gut umgesetzt. Und wenn man jetzt eben das gegenüberstellt, klar, vom Gameplay her geht es in zwei völlig verschiedene Richtungen. Aber Underdog Detective ist so ein FMV-Spiel, wo ich sage, diese Art und Weise von Spiel finde ich mega gut und macht mega Spaß. Auch wenn ich leider der Story nicht immer so gut folgen konnte, wegen meinen nicht perfekten Englisch-Skills. Und auf der anderen Seite Telling Lies, das halt einfach, ja, versucht eine Geschichte zu erzählen, aber sich gefühlt du komplett alleine gelassen wirst.
Ja.
Und demnach ist Underdog Detective ein sehr, sehr gutes Beispiel in meinen Augen. Und solche Spiele würde ich öfters mal spielen. Und Telling Lies, ja, ist halt einfach nichts. So. Und demnach habe ich, denke ich mal, einen ganz guten Eindruck gewonnen, was möglich ist, so in diesem FMV-Genre, und kann Underdog Detective auf jeden Fall empfehlen. Definitiv.
Ich glaube, mit dem, das wollte ich ja gerade sagen, ich habe mit dem Genre an sich irgendwie ein Problem irgendwie, weil ich habe auch mal das erste, was ich so gespielt habe in der Form, war Bandersnatch. Das gab's auf
Netflix. Ja, das kenne ich. Ja, stimmt, das ist auch sowas, ja.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, worum es da ging, aber ich weiß ganz genau, dass ich sehr früh versagt habe.
Ja.
Weil da kannst du halt, wenn du dich falsch entscheidest, stirbst du halt.
Ja.
Und es hat mich nicht so gecatcht, dass ich das weiterverfolgt habe, dass ich halt, weil normalerweise bin ich dann auch jemand, der sagt, ich würde aber schon gerne wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Also wenn ich mich richtig entscheide, ne, ja, wie das halt, oder ob das überhaupt ein gutes Ende nehmen kann, so.
Ja.
Ich habe das aber nicht nochmal wieder gespielt.
Mhm. Ja.
Ich habe da den Reiz nicht nach solchen Spielen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Bei Bandersnatch, wenn ich mich erinnere, war es bei mir ähnlich, dass ich es schade fand, dass man entweder richtig oder falsch liegt. Dass es immer nur dieses Ja oder Nein gibt. Und nicht mehrere Pfade, die man wählen oder gehen kann.
Ja.
Das fand ich ein bisschen schade. Klar gibt es am Ende dann mehrere Enden. Beziehungsweise, wenn du dich falsch entscheidest, dann hast du halt schon nach 3 Minuten ein Ende theoretisch gefunden. Aber das fand ich auch ein bisschen schade, weil da einfach zu wenig Möglichkeiten sind. Da hast du dann halt so andere Spiele, wo du Entscheidungen triffst. Hier Walking Dead zum Beispiel, das Videospiel, wo du endlos viele Entscheidungen treffen kannst.
Dieses Telltale.
Genau, ja, richtig. Und ja, bei Bandersnatch ist es halt Ja oder Nein. Und das muss man sagen, ist bei dem Underdog Detective auch so. Also da ist es auch ein Ja oder Nein.
Ja.
Aber nicht so auf die Nase gedrückt wie bei Bandersnatch. So im Sinne von, du machst eine Sache und dann sofort musst du es wieder wiederholen. Sondern bei Underdog Detective hast du noch ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten, dich zu retten. Das heißt, du machst dann da eine Sache falsch. Dir wird suggeriert, oh, das war vielleicht nicht so gut anhand der Reaktion vom Schauspieler auf der anderen Seite. Mhm. Also sei es sowas hier, lügst du oder sagst du die Wahrheit? Dann sagst du die Wahrheit und dann guckt er dich schon so an, der auf der anderen Seite so, der schaut, also quasi der Gegenüber so, was hast du gemacht? Und dann hast du nochmal die Chance, dich zu retten, so, oh, so habe ich das nicht gemeint, so. Und dann wählst du das andere, weil du gemerkt hast anhand der Reaktion vom Schauspieler, oh, das war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, kannst dann dich quasi so retten, um noch quasi in die richtige Richtung zu gehen. Und also, das ist dann wiederum ganz cool, weil es nicht so endgültig ist.
Also grob umschrieben, nimmt dich das Spiel ein bisschen mehr in die Hand.
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also mir ist es auch öfters passiert, dass ich gestorben bin. Mhm. Also da bin ich nicht ganz drum rumgekommen. Aber ich würde generell sagen, ja, es ist nicht so extrem, ja, endgültig wie Bandersnatch, wo dann einfach, weil bei Bandersnatch am Ende hattest du das Gefühl, naja, eigentlich treffe ich keine Entscheidung, sondern ich sag halt, gehe ich jetzt Game Over oder geht der Film weiter? Mehr war es ja am Ende nicht. Und bei Underdog Detective war schon ein bisschen mehr. Und eben auch durch die Art und Weise, dass du eben nicht nur sagst, ja oder nein, sondern du halt wirklich auch so coole Sachen drin hast, wie ein Passwort eingeben, die Treppe hochschleichen, die verschiedenen Hinweise, die du bisher gesammelt hast, in den letzten 30 Minuten miteinander zu verbinden, um dann auf ein Ergebnis zu kommen, wo du dann auch mal 10, 15 Minuten dran sitzt und überlegst, okay, was macht denn Sinn jetzt hier, das miteinander zu verbinden und so, macht's dann schon wieder spannender auf jeden Fall.
Ja.
Ja, okay. Obwohl ich am Ende das Ende nicht verstanden habe, weil mir halt einfach der Kontext gefehlt hat. Ja. Da ist am Ende dann was passiert und ich dachte, hä? Warum?
Ist natürlich auch nicht einfach, ne? Wie du sagtest, wenn das Spiel auf Chinesisch ist und nur mit englischen Untertiteln und die dann auch noch schnell wieder verschwinden. Ey,
teilweise, die haben so schnell geredet, ich konnte nicht mal den Satz fertig lesen. Ja, das war, ja, ein bisschen doof. Aber ansonsten, sehr, sehr guter Ableger, würde ich sagen, von einem FMV-Spiel. Ja, genau. Das waren quasi die zwei Spiele, die ich mal, aber auch ein neues Genre, das ich jetzt mal ausprobiert habe. Ja, wollte ich einfach auch mal sehen.
Ist halt interessant. Was ich interessant finde an der Sache ist halt, ob das ein Genre ist, was halt wirklich Zukunft hat.
Gute Frage. Ich weiß nicht, also an sich geht ja so die Möglichkeiten eines FMV-Spiels geht ja irgendwo in so eine Richtung wie in Until Dawn. Das sagt dir bestimmt auch was, oder?
Ja.
Da ist es ja eigentlich auch so. Du hast verschiedene Charaktere, kannst mit denen Entscheidungen treffen, hast so wie nennt man es, Quicktime-Events, wo du dann entsprechend halt entscheidest, ob der Charakter am Ende lebt oder stirbt oder sonst irgendwas. An sich ist es ja nichts anderes.
Aber du hast auch aktives Gameplay, oder nicht?
Ja, manchmal kann man auch so ein bisschen rumlaufen, ja das stimmt. Das hast du halt quasi in Underdog Detective hattest du das in Form von so Wimmelbildern. Mhm. Das heißt, du hattest dann Aufnahmen oder so quasi Filmaufnahmen, die sich immer wieder wiederholen von so Räumen, wo du dann verschiedene Punkte in den Räumen anklicken musst, um eben weiterzukommen, zum Beispiel. Also das könnte man auch so ein bisschen als, wie wenn du in Until Dawn rumläufst.
Mhm.
Aber an sich ist es ja recht ähnlich gestaltet und dadurch, dass Videospiele immer realistischer aussehen, weiß ich nicht, ob es den Aufwand wert ist, da echte Schauspieler komplett zu engagieren in einem echten Setting oder ob man nicht mit dann irgendwann in ein paar Jahren die Videospielcharaktere eh so lebendig und echt wirken lassen kann, dass es einfach in so eine Schiene rutscht, die einfach sich immer weiter grafisch verbessert und eben du in Until Dawn hast, das halt einfach realistisch ist, obwohl es animiert ist.
Eben, das ist es halt.
Ich denke auch. Also ich denke auch FMV eher nicht. Außer vielleicht, wer weiß, vielleicht irgendwann echt mal so in VR-Richtung, dass du halt wirklich in so einem selbst Film halt drin bist.
Ja,
so.
Ja.
Das könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es vielleicht mal in so eine Richtung geht und dir dann halt nochmal, natürlich, wenn das echte Aufnahmen sind, dir nochmal, weil du kannst es ja trotzdem unterscheiden, egal wie realistisch Videospiele sind, wenn du dann wirklich in dieser Welt drinstehst mit VR-Brille, kannst du das trotzdem von der echten Welt unterscheiden, denke ich, egal ja, wie weit sich das weiterentwickelt.
Das wird auch mit 16K noch so sein.
Ja, denke ich auch. Und deswegen vielleicht ja in so eine Richtung.
Ja.
Vielleicht macht es ja da dann irgendwann mal Sinn und gibt es coole Ableger.
Muss aber trotzdem auch alles gerendert sein, ne? Das ist, man kann dich ja nicht in eine Filmsequenz portieren.
Ja, ich weiß nicht. Wenn du, sag ich mal, es kommt natürlich drauf an, inwiefern du dann mit diesen Schauspielern interagieren könntest, aber du könntest schon eine echte Videoszene rendern, wo du dich dann als virtueller Charakter drin bewegst. Also das geht theoretisch schon.
Ja, also,
aber die Räume sind dann halt theoretisch leer und müssten dann wieder mit Charakteren gefüllt sein, die vielleicht wiederum animiert sind. Aber
dafür brauchst du, ich weiß, dafür müssten diese Aufnahmen, die du machst, ja riesengroß sein eigentlich, ne? Weil
ja,
nehme jetzt einfach nur mal eine 360-Grad-Kamera.
Ja.
Ne?
Ich meine, stell mal vor, Szenario, Krankenhaus, du filmst mit einer 360-Grad-Kamera ein Krankenhaus, ein leeres, wo einfach alles leer ist und dann programmierst du da so Deepfake Schauspieler rein, wo quasi halt schon animiert sind, mhm, aber eben sehr, sehr echt wirken. Und dann bewegst du dich quasi in einer echten Umgebung mit echten Aufnahmen. Aber nur die Dinge, mit denen du interagieren kannst, sind zum Beispiel animiert. Dass es so ein Mix ist aus beidem.
Ja.
Vielleicht ja sowas. Ich denke, das wäre umsetzbar. Auch heute schon.
Ja, müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. VR wird, denke ich, eh noch eine große Rolle spielen im Laufe der nächsten Jahre. Also ich bin mir sicher, dass das so ein Ding ist, das wird sich noch weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass das jetzt mit im Laufe der Zeit jetzt aussterben wird. Ich denke eher, dass das so die Zukunft sein wird. In 30 Jahren, so wenn jetzt die Kinder, die heute geboren werden, in 30 Jahren und dann hier mal in unserem Alter sind, die werden nur noch mit VR-Brille zocken.
PlayStation 12.
Zur PlayStation 12 dann, ja. Die kein Laufwerk mehr braucht.
Ja.
Was? Ja. Ja, aber ist schon spannend. Ich bin. Unterhalten wir uns mal in 20 Jahren dann drüber.
Ja. Basti! Was? Basti! Was?
So. Weil du dann schwerhörig bist. Ich natürlich noch nicht, weil du bist alt. Ich nicht.
Ich bin der DJ. Ich habe immer laute Musik. Das heißt, ich werde eher schwerhörig sein. Das stimmt schon. Hast du schon richtig gedeutet.
Ja. Ja, das war's eigentlich. Und guck mal, wir sind jetzt auch schon, wir haben schon wieder lang gebraucht.
Ja, ich habe eigentlich ja noch ein Spiel. Du auch, ne?
Ja, ich hätte noch eins, aber ich nenne es dann einfach beim ein andermal.
Ja, ich wollte auch gerne nochmal darüber reden, was ich in welche Spiele ich als Option sehe, was ich als nächstes in meinen Streams anrühre. Mhm. Aber erstmal wollte ich ganz gerne noch ein Spiel erwähnen, aber das dauert nicht lange, was ich gespielt habe, was eigentlich auch sehr schön ist. Mhm. Aber es ist ein MMORPG. Ein MMORPG, das nennt sich Tower of Fantasy. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
Ja.
Ist optisch an so angelehnt an Genshin Impact. Mhm. Was ja wiederum auch optisch angelehnt ist an.
Ist es nicht sogar von denselben Machern?
Nee.
Nee?
Nee, nee. Optisch ist ja Genshin hingegen auch wieder angelehnt an Zelda, Breath of the Wild. Mhm. Ne? Also, das war ja die Inspiration und die Inspiration von Tower of Fantasy, denke ich. Das ist nur eine Vermutung, war halt Genshin Impact. Mhm. Ist aber, also ist ein anderes Setting, aber optisch gefällt mir das. Mhm. Aber ich kann mich leider, und da muss ich halt sagen, so an MMORPGs traue ich mich ja grundsätzlich schon nicht so gerne ran, weil die halt sehr viel Zeit schlucken.
Ja.
Und hier war es halt auch so, ich habe es halt angespielt, fand es echt schön und ich habe es halt mit meinem besten Kumpel, mit Lars, angefangen anzuspielen. Und ich weiß halt von mir, dass ich halt die solchen Spielen nicht so viel Zeit schenken kann, wie zum Beispiel mein bester Freund. Mhm. Weil der ja auch nicht diese, ich meine, klar, der hat auch Arbeit, aber der hat halt nicht so viel, wenn er zu Hause ist, dann muss der sich nicht auch noch um Streams kümmern oder so, so wie es bei mir ist. Und da habe ich ja schon weniger Zeit. Und wenn ich dann sehe, nach 2-3 Tagen, die sind halt schon in der Story oder im Progress halt schon so weit, du hast den Anschluss verloren, dann bringt es ja auch noch nichts mehr.
Ja,
grundsätzlich ist das ein gutes Spiel. Das kann ich auch für alle, die dem Genre halt nicht abgeneigt sind und vor allen Dingen auch der Optik nicht abgeneigt sind, auch empfehlen. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das. Ich müsste es quasi alleine erstmal für mich spielen.
Ja. Ja, also MMOs leben halt davon, dass du das mit Leuten gemeinsam spielst. Ob du dir jetzt da einen Clan suchst und vor allem auch eben aktiv. Und ja, so das MMOs sind halt einfach kein Ding für zwischendurch. Richtig. Ist halt einfach so.
Richtig, das ist es halt. Aber grundsätzlich sieht es sehr hübsch aus. Mhm. Und ja, wäre es ein Singleplayer-Game, hätte ich auch irgendwie Bock auf mehr. Aber aktuell ist es zwar, ich habe es zwar installiert, aber ich habe da jetzt, dann kam Kena.
Ah ja, aber Kena hat es ja gut ersetzt auf jeden Fall.
Ja,
diesen Schmerz durch, Tower of Fantasy, ich kann es nicht spielen. Oh, Kena, okay, ciao, Tower.
Danke, dass du da bist, Kena. Ja, genau, wollte ich nur kurz erwähnen. Mhm. Ja, ansonsten für meine nächsten Streams, also meine Zuschauer werden es ja dann, ich kann ja offen drüber reden, weil meine Zuschauer werden es am Dienstag sowieso sehen, jetzt kommt der Dienstag. Mhm. Optionen sind auf jeden Fall Horizon Zero Dawn. Deswegen habe ich es hier liegen. Du hast es ja gesehen vorhin schon.
Ja.
Weil ich es mal angespielt habe und wirklich
hat,
mal
versucht. Hat auf jeden Fall meinen Daumen hoch Siegel.
Ja, ich wollte halt wirklich erstmal sicher gehen, ob ich diese Motivation für einen 4-5 Stunden Stream dann halt auch mal auf mich nehmen kann, ohne dass ich halt dass es halt am Ende langweilig wird. Weil ich habe das eigentlich, weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir das fast zum Release gekauft damals. Ich habe es aber nie gespielt.
Okay. Es ist halt ein Open-World-Game.
Ja.
Aber
Singleplayer.
Ja.
Aber also im ersten Anlauf wurde mir das sehr schnell langweilig. Und jetzt bin ich zumindest mal drüber hinausgekommen, über das Kindheitsalter bin ich drüber hinausgekommen.
Ach, du hast es schon angespielt.
Das heißt, angespielt habe ich es im schon.
Stream nur mal quasi zeigen.
Nein, das nicht. Ich würde das schon richtig spielen wollen im Stream.
Ach so.
Aber ich wollte mir zumindest erstmal sicher sein, dass es sich lohnt für mich.
Okay. Aber du fängst es dann im Stream nochmal von vorne an.
Im Stream fange ich es von vorne an.
Okay.
Ich würde es jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen, wenn ich es anfange.
Ja.
Weil ich mich dann selber spoiler und ich finde das immer so blöd, wenn du ein Spiel gespielt hast und alles schon weißt und das dann irgendwie noch in den Stream transportieren musst.
Ja.
Ich will halt auch nicht so diese Wow-Effekte spielen. Das möchte ich nicht.
Nee, es geht ja auch gar nicht. Also ich habe ja Kena, habe ich ja jetzt auch das DLC quasi angespielt, das erste Drittel vom Spiel im Stream gespielt und werde es auch nicht weiterspielen. Weil es ist am Ende halt dasselbe Spiel, so mit neu. Aber ich wollte halt quasi einfach im Stream gucken, was neu ist.
Ja.
Und dafür war es dann gut. Aber da muss man ja keine Wow-Effekte spielen, so. Also macht ja keinen Sinn.
Nee, also so meine ich das gar nicht. Also ich finde es kann im Stream immer sehr gestellt rüberkommen, wenn du irgendwas im Spiel entdeckst und du musst ja dann darauf reagieren.
Mhm.
Ne? Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass das irgendwie gestellt rüberkommt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas entdecke und sage, ah, oh, guck mal, das ist ja cool, dass das hier so ist, so irgendwie so nach dem Motto.
Ja, aber also ich frag jetzt nochmal ganz kritisch nach. Es macht doch keinen Sinn, wenn du das Spiel, also wenn du jetzt, sag ich mal, die ersten 2 Stunden von dem Spiel gespielt hast und jetzt im Stream anfängst, jetzt quasi immer diese 2 Stunden Differenz privat vorspielst, um sie dann im Stream nachzuspielen. Das macht doch keinen Sinn.
Nee, eben, deswegen will ich es ja auch nicht.
Ja, das wäre ich. Also, steht ja gar nicht zur Debatte, dass man das überhaupt machen würde. Das meine ich so.
Richtig, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, deswegen will ich Horizon Zero Dawn, wenn ich es anfange, auch nicht weiterspielen.
Ja, privat. Klar. Logisch.
Und eine andere Option ist halt The Last Guardian. Das ist auch ein Spiel, was ich mir zum Release gekauft habe und auch nie lange gespielt habe. Ja.
Also das möchte ich unbedingt auch noch spielen. Das steht auch ziemlich weit oben auf meiner Liste.
Das sind so 2 PS4-Titel, die ich auf jeden Fall noch spielen möchte.
Ja.
Wenn also es geht, sogar noch bevor ich die PS5 habe, denn die habe ich ja immer noch nicht.
Okay. Ja, also ich wäre für Horizon Zero Dawn auf jeden Fall. Ja. Weil da können wir dann gerne auch sehr ausführlich darüber sprechen. Ich bin großer Fan von dem Franchise. Horizon, richtig schön. Und der neue Teil Forbidden West, technisch, wow. Der Teil jetzt, der erste Teil ist schon grandios. Sieht wunderschön aus. Der neue, boah, der zieht dir die Schuhe aus, ey. Dann, wenn du die PS5 hast und dann den neuen Teil spielst, hei, hei, hei. Ganz krass.
Ja. Aber ich mal gucken, für was ich mich am Ende entscheide. Ich glaube, das wird eine spontane Entscheidung, glaube ich.
Ja.
Also, das sind die beiden Optionen.
Beides gute Spiele.
Ich habe gestern, dachte ich, könntest eigentlich wieder einen Titel spielen, der so ein bisschen, der zwar nicht Retro ist, aber so ein bisschen das Retro-Feeling aufgreift. Und zwar habe ich mir gestern Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gekauft.
Mhm.
Das gibt's auf, ich glaube, ich exklusiv auf Ubisoft. Aber das ist so verdammt schwer, dieses Spiel, dass ich, glaube ich, nicht viel Spaß damit gehabt hätte im Stream.
Mhm.
Deswegen habe ich das erstmal wieder ad acta gelegt. Also eigentlich sehr schnell sogar und habe dann gesagt, also ja, es bleiben jetzt eigentlich nur noch diese beiden Optionen für den Stream. Ich weiß nicht, also ich muss halt zusehen, dass ich eins nehme. Entschuldigung, dass ich mich auch so oft räusper heute oder huste. Ich war erkältet, hatte Husten und Schnupfen irgendwie 1,5 Wochen. Also, so langsam wird es besser tatsächlich, aber ja. Nicht, falls ihr euch jetzt wundert, was hat der denn? Also Corona hatte ich nicht, ich war negativ die ganze Zeit. ich muss halt gucken, das wollte ich jetzt erzählen, ich muss halt gucken, dass ich ein Spiel spiele, dass, wenn ich es wirklich, wenn es jetzt, ich weiß nicht, wie lange man da dran spielt, dass ich
also Horizon Zero Dawn kann ich dir sagen, wenn du das, wenn du die Story ziemlich straight verfolgst, wirst du trotzdem 40 bis 50 Stunden brauchen, auf jeden Fall.
Ich muss halt zusehen, dass ich ein Spiel, was ich jetzt anfange zu spielen, zumindest spätestens zum Eintritt meiner Winterzeit durchgespielt habe on Stream, weil ich ja im Winter auch wieder Retro machen möchte. Und ja, da gut, ja einiges auf dem Programm habe.
Ich meine, wenn der Winter anfängt und es bei dir, sag ich mal, ein Zeitraum ist von 3 Monaten ungefähr, wo du dann mehr Zeit hast, um auch on-stream zu spielen, dann kannst du ja auch Horizon, selbst wenn es noch nicht ganz fertig ist, ja in kürzester Zeit quasi abfespern, ja, und halt nicht direkt anfangen mit Retro, sondern halt ein bisschen später.
Ja, das schon. Nur grundsätzlich habe ich halt an mich selbst auch die Bestrebung, ein Spiel auch wirklich durchzuspielen.
Ja, ja gut, ich meine bei das Horizon...
Das kam zwar jetzt erst mit diesen Retro-Games, dass ich diese Bestrebung gewonnen habe, weil ich habe zuvor, habe ich zum Beispiel einen Controller gespielt, was ich nicht durchgespielt habe. Ich habe einen Tomb Raider, die Neuauflage vom Tomb Raider, vom ersten Tomb Raider gespielt, die habe ich nicht durchgespielt. Ne? Und dann habe ich dann irgendwie angefangen mit Retro-Games irgendwann.
Ja. Ja, ich meine, bei Horizon musst du halt gucken, so 2 Stunden Streams, da brauchst du dann halt sehr, sehr lang, wenn du 4 bis 5 Stunden durchhältst jedes Mal.
Ja, ich mache ja grundsätzlich, mache ich ja 4 Stunden, gut, 1 Stunde davon ist immer maximal irgendwie so das Chatting, ja, aber 3 Stunden Gameplay habe ich halt immer.
Ja, bei 3 Stunden, da brauchst du dann halt deine 3 Monate für Horizon. Hm. Wenn du 4, 5 Stunden Gameplay machst, dann schaffst du es in 1,5 bis 2.
Ja.
Musst du halt selber dann wissen.
Ja gut, 2,5 Monate arbeite ich auch noch.
Sollte. Ja, also dann könntest
du die Winterzeit an.
Dann könntest ja gut klappen.
Ja.
Ja, aber Horizon auf jeden Fall super Spiel. Also sehr, sehr faszinierende Welt, sehr interessantes Setting.
Ja, diese Welt habe ich auch beim ersten Anlauf, als ich es damals ausprobiert habe, gar nicht so wahrgenommen.
Jetzt ja, ja, das kommt erst. Ja. Mhm. Das ist so im Prolog hast du. Gut, ich meine doch, du siehst es schon im Prolog. Also es fängt ja schon direkt damit an, dass quasi Maschinen die Welt bevölkern. Aber ja, so richtig zur Geltung kommt das Gameplay natürlich erst, wenn du den Prolog hinter dir hast. Ja. Ganz klar. Ja,
ja, ich bin mal gespannt. Weil The Last Guardian ist auch ein wunderschönes Spiel.
Ja. Ja, also bin ich mal gespannt. Da kannst du uns ja dann auf dem Laufenden halten, ja, hier, wie es da vorangeht, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ja, lieber Basti.
Würde ich sagen, wir haben eigentlich unsere Zeit schon wieder wir haben es echt gut gemeint heute.
Ja, ja, wir haben auch einige Spiele heute abgearbeitet.
Ja.
Dann wird es beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder schwerpunktmäßig auch mal wieder in eine andere Richtung gehen.
Ja,
heute hatten wir einfach sehr, sehr viele Spiele abzuarbeiten. Aber ja, schauen wir mal, was nächste Woche passieren wird. Wir wissen es ja meistens selber nicht, ist ja meistens recht spontan.
Ja.
In dem Sinne würde ich sagen, liebe Zuhörer und Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eins von diesen Spielen, das wir jetzt genannt haben, ob das vielleicht auch irgendwie was für euch ist, ob ihr das schon gespielt habt, was ihr dazu sagt. Vielleicht auch hier dieses FMV-Genre, ob ihr damit irgendwas anfangen könnt, ob ihr da irgendwie Zukunft seht in diesem Genre oder nicht. Teilt uns das gerne mit.
Und abonniert auch gerne seinen YouTube-Kanal.
Sehr gerne, sehr gerne.
AKA Let's Ray, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und vor allem
ganz besonders den Videocast.
So sieht's aus.
Aber ihr könnt uns auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Apple Music beziehungsweise Amazon Music, und Audible, meine ich, abonnieren. Und ja, damit ihr auch da, wenn ihr nur hört, unsere Folgen halt nicht mehr verpasst.
Jawohl. Oder auch, wenn ihr in direkten Kontakt mit uns drehen wollt. Wir streamen 3 bis 4 Mal, du streamst 4 Mal, gell, die Woche?
4 Mal, ja.
Ja. Basti 4 Mal, ich 3 Mal die Woche, sind wir auch live auf Twitch. Also, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mit uns in direkte Interaktion zu treten, dann könnt ihr uns auch gerne auf Twitch verfolgen. Da würden wir uns auch sehr freuen.
Ja, den Ramon findet ihr unter Let's Ray TV.
Und der Basti ist unter The Bock Music zu finden. Ja. Gut.
In diesem Sinne.
Dann wünschen wir euch noch.
Danke, ganz Ramon, viel. Für die Zeit.
Ja, sehr gerne. Dir auch. Dankeschön.
Ja.
Und sehr gerne. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Wieso so? Wieso? Ja, vielleicht bis auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen.
Weil du machst so, hier, zückt so die Schulter der Basti, wie,
nein.
Ja, mal gucken, ob wir noch eine nächste Folge haben.
Ich wollte dich umarmen eigentlich.
Ach so, ja, okay. Okay, in diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.